Mic check, mic check, mic check. Willkommen bei der neuen Folge Terroir Adiletten mit mir, Curly und Willi. Der heutige Gast, Jochen Beurer, war schon auf BMX und Mountainbike unterwegs und er hat mehr als eine Flasche Wein mitgebracht, nämlich die größte Weinauswahl bisher bei Terroir Adiletten. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag auf Spotify und allen Portalen, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf YouTube, Instagram und lasst uns gerne ein Like oder sogar einen Kommentar da. Wie immer nehmen wir Terroir Adiletten in der Suite 102 im wunderschönen Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg auf. Checkt auch die neue Folge Foodie und Brudi, wenn ihr auf Süße steht, denn da war René Frank aus dem einzigen Dessertrestaurant Deutschlands da. Aber jetzt kommt Willi!
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Curly, warst du schon im Urlaub das Jahr?
Nee, Mann, aber bald.
Bald? Wo geht's hin?
New York.
New York, wie lang?
Weiß noch nicht.
New York habe ich immer Schiss, dass man die Kreditkarte zerreißt. Bei jedes Mal reinstecken ist es wie Bungee-Jump. Weiß nicht, ob es gut geht oder nicht mehr.
Hä, wieso?
Ist immer Adrenalin pur. Ja, weil alles so teuer ist.
Ach so, ja, stimmt. Ich spare noch bis dahin.
Hast du schon ein paar Restaurants auf der Bucketlist?
Ja.
Ja. Welche? Sag jetzt. Den lass doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Also auf jeden Fall die Hotdog-Stände, die da überall sind, die sind richtig geil. Dann will ich auf jeden Fall wieder Philly Cheesesteak aus den Eggspätis dort, die sind auch richtig krass. Und Katz-Delikatessen, da war ich bisher noch nicht. Ein geiles Pastrami-Sandwich und dann irgend so ein Sterne-Restaurant.
Das ist wie Bergheim, da wartest du 3 Stunden auf das Pastrami-Sandwich.
Ja gut, dann doch nicht.
Nee, ist lustig. Also ist echt gut, aber ist normalerweise Schlange.
Okay, dann plane ich das mit ein. Aber irgendein Sterne-Restaurant wollte ich mir da schon noch reindonnern. Muss ich mal gucken.
Du musst doch zum Aldo gehen.
Cool.
Zu meinem Landsmann, zum Tirol, zum Aldo Sohn.
Ist das geil?
Ja, das Restaurant ist mördergeil. Le Bernardin, 3 Sterne seit Ewigkeiten. Und daneben ist die Aldo Sohn Weinbar. Kannst auch rein. Da war ich mal und dann waren einige Weine, die ich auch auf der Weinkarte hatte. Und da dachte ich, das ist ja krass, sind ja gar nicht viel teurer hier als wir. Dabei waren es bei ihm die Glaspreise.
Ja, das ist schon wild auf jeden Fall.
Ja.
Aber ja, schauen wir mal, ich lasse mich überraschen. Ich habe noch nicht so viel geplant, aber es wird auf jeden Fall stattfinden.
Wo das warst du denn im Urlaub? Das ist ausgezeichnet. Ich war in Andalusien mal wieder, weil Südafrika nichts wurde wegen Corona. Und dann ging das aber ganz gut in Andalusien eigentlich so. Also die Spanier waren irgendwie sehr, wie soll ich sagen, sehr diszipliniert.
Wie?
Irgendwie so mit Masken tragen. Ach und so. Dachte ich gar nicht. Ich dachte, die sind da eher so easy peasy. Aber die tragen auch draußen die Maske ziemlich fleißig und so. Krass. Dachte ich jetzt gar nicht. Aber da war Corona war das kleinste Problem, weil wir waren so unten im Sherry-Dreieck und dann wollten wir weiter in den Norden fahren. Ich habe früher in Spanien, bin ich ja von Alvaro Palacios, der schneidet immer Schinken auf, wenn er lustig ist, ja. Und der hat zu mir gesagt, die geilsten Schweine kommen aus Habugo. Das ist dort so ein Dorf oder Region. Und dann sind wir da 3 Stunden in den Norden gefahren, um diese Schweine zu sehen, weil es gibt ja dort diese Farm. Und da geht es ja eigentlich, das sind alles Eichelmastschweine, also die fressen nur Eicheln. Und dann geht es nur noch darum, wie viel Auslauf dieses Schwein tatsächlich hat. Ja? Also wie gut dass das dem geht und wie viel Freiheit dass das hat. Und dann wollten wir da hinfahren und uns so einen Schweinehain anschauen. Und dann haben die gefragt, wo wir her sind. Und wir halt Deutschland, Österreich. Und dann kamen wir dort nicht rein, weil gerade in Deutschland, Österreich und Italien so ein krasser Fall von Schweinepest ist.
Schweine-Corona.
Sind wir umsonst gefahren.
Scheiße, Digga.
Das war voller Kack. Ey. Ganzer Tag verschissen im Auto.
Aber habt ihr die Schweine durch den Zaun gesehen oder so? Oder?
Ja, aber das war nicht wirklich... Weißt du, das ist riesig. Das siehst nicht.
Oh, Scheiße.
Dann haben wir uns einfach nur den Reifungskeller angeschaut, das war möglich, aber du konntest nicht die lebenden Schweine sehen.
Habt ihr dann dafür ein Schwein gegessen am Abend?
Ja, sicher.
Drache.
Sicher ein ganzes.
Und was ging sonst schon in Spanien weintechnisch? Ging da was?
Ja, nur Sherry haben wir da getrunken, so wie immer. Mhm. Dort. Also super, super gut. Mir kommt das ja auch oft vor, weiß nicht, wenn du so lässige, gereifte Amontillados und so hast, die gehen ja alle in so eine gewisse oxidative Richtung. Und oft passiert das halt so in der Naturweingeschichte, also weil halt Jura gerade so hyped, ja, da ist schon die ganze Zeit irgendwie hyped und da gibt es halt auch diesen Vin Jaune, den oxidierten Wein, also der gelbe Wein. Und so Amontillados, die schmecken ja sehr ähnlich, so gereifte. Mhm. Und da frage ich mich dann immer, warum das eigentlich so wenig in Common ist hier in Deutschland, nicht?
Du musst mal so einen Sherry mitbringen, dass ich da mitreden kann.
Sollten wir mal verkosten, ja.
Oxidiert.
Aber das ist sowieso irgendwie ein Thema. Und man sieht ja auch, dass im VDP, dass der auch immer ein bisschen offener wird zu solchen Themen. Also eher so, wie soll ich sagen, schwefelfreiere Sachen beziehungsweise Naturweinwinzer dazu nimmt in den VDP. Und einen hatten wir schon da, nämlich den Andi Schumann. Und ein zweiter, der noch nicht so lang, glaube ich, beim VDP ist, kommt heute. Aha. Und darauf freue ich mich schon sehr. Aber früher BMXer und ich glaube, der war sogar irgendwie Europameister oder was, oder? Im Radfahren.
Und Mountainbike war er auch noch. Richtig, genau. Wild.
Das ist da schon perfekt informiert.
Ich bin gespannt.
Mit dem Dialekt soll es auch wieder ganz gut hinhauen. Der kommt nämlich auch aus Württemberg, Schwabe, perfekt. Seines Zeichens. Also herzlich willkommen, mit viel Freude, Jochen Theurer.
Servus.
Servus, Jochen Theurer. Schön, dass du da bist. Wunderbar, wir freuen uns sehr.
Ja, ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
Du hast heute viel Arbeit, weil wir kennen uns persönlich noch gar nicht. Weißt du, weil sonst habe ich immer irgendwie so Hintergrundinformationen und so weiter. Vielleicht hat der Curly welche, weil er nicht weit von dir herkommt eigentlich. Ne? Schwaben verstehen sie ja unter sich.
Ja, man hört immer so ein bisschen seinen schwäbischen Slang durch.
Ja, ich bin ja nur, ich bin ja kein Originalschwabe, sage ich mal. Ich habe noch mal lange in Stuttgart gewohnt und mir den Dialekt einverleibt. Deshalb habe ich so eine Mischung aus Alemannisch und Schwäbisch, ich komme eigentlich aus dem Badischen, also eigentlich, da gehen die Augenbrauen gleich hoch. Ich komme eigentlich aus Rheinfelden, direkt da unten am Dreiländereck bei der Schweizer Grenze.
Okay,
da, cool. Da steht sogar Baden in, es geht nämlich auch in Schweizer Rheinfelden, da steht sogar Baden im Namen, Rheinfelden, Klammer auf, Baden, Klammer zu.
Das ist gut, gut.
Aber ich bin auch mit den Schwaben sympathisch, ich bin ein Kosmopolitendeutscher.
Ja, wir sind da auch sehr offen. Also ich habe ja auch so ein bisschen völkerverständigende Dinge gemacht. Ich habe im Badischen mal ein Jahr gelernt in meiner Lehrzeit. Von daher, ich bin da schon offen.
Das ist sehr kein gut. Ding. Das ist so, ihr müsst wissen, für alle nicht
Schwaben. Solange ich die Weine nicht trinken muss.
Ja. Das ist für ein Schwaben, ein Jahr in Baden zu lernen, ist tatsächlich schon Hut ab. Also für alle Leute, die nicht von da unten kommen, das ist tatsächlich schon bemerkenswert, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass du heute hier bist, mit einem wunderbaren T-Shirt, wo Riesling Slut draufsteht. Das ist schon mal sehr sympathisch.
Schön, oder?
Mega.
Das ist cool, ja. Nee, ist eigentlich ein bisschen ein trauriges Ding eigentlich. Das war von einem Sommelier in Chicago. Sein Insta-Name war sozusagen Riesling Slut. Und der ist dann leider vor ein paar Jahren gestorben. Und dann gab es so eine Trauerfeier. Und da hat man halt die T-Shirts dafür gemacht und jeder hat so einen Wein dazu gespendet zu der Feier. Und eines Tages ist dann doch tatsächlich in meinem Briefkasten das T-Shirt gelegen und habe mich riesig drüber gefreut.
Ach, krass.
Weil es einfach so ein bisschen ein Andenken ist. Also es ist so was Lustiges, aber auch eigentlich Trauriges, aber einfach so ein bisschen, man denkt immer an ihn, an Andrew. Ja.
Voll cool.
Doch, doch, das ist eine schöne Sache. Und ich habe das einfach gern an, weil ich habe halt einfach gern Riesling.
Da sind wir uns einig. Ich T-Shirt.
Ich auch. Ich mag beides gern.
Okay.
Wann ging's bei dir los? Was?
Mit Weingut?
Ja.
97. 97 war so ein Schritt. Also da, ich habe meine Ausbildung gemacht damals. Dann war ich in Weinsberg Technikerschule. Vorher war ja so ein bisschen meine Fahrradfahrzeit. Und dann war so die Überlegung, okay, bleibst du ein bisschen länger beim Fahrrad? Machst du das doch ein bisschen professioneller vielleicht auch. Also ich bin zuerst BMX gefahren und nice. danach Mountainbike dann, Downhill-Rennen gefahren. Das war so ein bisschen immer so mein Ding, dass ich halt einfach richtig, ja, schon gern unterwegs war, schneller unterwegs war, ein bisschen anders unterwegs war vielleicht auch. Und dann war aber doch der Schritt, ja, okay, komm, wir machen das mit der Ausbildung, Technikerschule. Ich war bei Elisabetta Foradori zum Arbeiten. Oh, nice. Und dann war so der Punkt, wir sind so klassisch der Genossenschaftsbetrieb gewesen. Vater war Vorstand von der Genossenschaft und dann ging es eigentlich, ja, so mit der Genossenschaft in Württemberg, da habt ihr, glaube ich, auch schon manchmal drüber geredet, also es ist nicht alles Gold, was glänzt, beziehungsweise die haben der Genossenschaftsgedanke, sag ich immer, ist so ein bisschen verloren gegangen bei manchen Genossenschaften. Und es war halt auch so der Punkt bei uns, also du hast die Ausbildung gemacht, hast Bock gehabt zum Wein. Und hast richtig, richtig viel Bock gehabt zum draußen arbeiten, aber auch mit dem Wein arbeiten. Und dann war halt der Schritt mit meinem Vater zusammen damals, also mit meiner Frau, mit meinem Vater und der Mutter, haben wir dann eine GbR gegründet und sind aus der Genossenschaft raus, komplett. Wir sind sehr konsequente Leute, wir sind nicht irgendwo so ein Fuß immer ein bisschen so im Trockenen gelassen, sondern wir sind wirklich da in der Regen gesprungen. Und dann haben wir ganz klassisch in der Garage angefangen.
Geil.
Also, das hört man ja öfters, oder? Klassischer Garagenwinzer, so war das. Und ich haben ein paar Tanks gekauft, ein paar Fässer gekauft, eine Presse gekauft und dann die Garage isoliert.
Mit wie viel Hektar war das?
War auch so 3 rum. Also es war halt so ein ganz normaler...
Also wirklich Garage? Also
ja, echt Garage, echt Garage. Also, ohne Witz, die war sogar am Anfang noch offen, wir haben sogar eine Türe reinbaut. Und nee, das war so der Schritt, wir waren halt ganz klassischer Gemischbetrieb, also wir haben so ein paar Äcker noch gehabt, Tiere keine mehr, wo jetzt vielleicht mal wieder kommen, je nachdem, weiß nicht. Aber Obstbau noch viel, wie gesagt Acker, mein Vater hat dann das Obst meiste eigentlich in der Brennerei verarbeitet, also wir hatten schon in die 70er Jahre eine Brennerei, wo wir halt einfach unsere Mirabellen, Kirschen, Sauerkirschen, Zwetschge, Äpfel, Birne, alles einfach verarbeitet haben, zu haltbarem, sage ich immer. Und dann war so der Schritt voll in die Weingeschichte einfach auch. Ja.
Also gab es Schnaps, der war vorm Wein schon da sozusagen.
Der Schnaps war vorm Wein da, genau. Nice. Vielleicht war immer Fessel Wein auch im Keller, das ist auch so.
Und raus aus der Genossenschaft, das klingt so drastisch. Was heißt es denn? Wie kann ich mir das vorstellen? Was ändert sich da für einen Winzer, wenn man raus aus der Genossenschaft geht?
Ja gut, die Genossenschaft ist ja eigentlich so, dass du mit deiner Arbeit im Wenger draußen das ganze Jahr beschäftigt bist und du kippst sozusagen die letzte Bütte Trauben rein und dann ist eigentlich mehr oder weniger das Jahr für dich rum, wenn du nicht irgendwo integriert bist in die Genossenschaft, im Keller oder im Verkauf oder so. Und also raus aus der Genossenschaft bedeutet natürlich auch das muss man immer sehen, unser Gewerbe ist sozusagen ein sehr investitionsfreudiges Gewerbe. Du musst Tanks kaufen, du musst Fässer kaufen, du musst eine Presse kaufen, die du 4 Wochen im Jahr brauchst, wo ein Haufen Geld kostet. Also einfach schon mal richtig viel investieren. Dann hast du die ersten Weine da und dann musst du natürlich auch gucken, wie komme ich jetzt denn, wie kriege ich meinen Wein los? Das ist immer so der Punkt. Und da, ich behaupte mal, man muss auch Glück haben. Man muss den Wein oder einer, der ein Multiplikator ist oder einfach auch was zu sagen hat, muss mal irgendwie einen Schluck von deinem Wein getrunken haben.
Ja.
Dein Wein muss, finde ich auch, das mache ich auch heute noch so, einfach sehr eigenständig sein. Sehr, ja, sehr, sehr unkopierbar ist das für mich immer so ein Thema. Und das habe ich das Glück gehabt. Damals hat der Bernd Kreis einen Wein von uns probiert. Der hat das Buch geschrieben. Weißt, die 500 Weine unter 20 Mark war es, glaube ich, damals.
Oder 10. Geil.
Ich weiß gar nicht mehr, wie es. Und er hat den Wein probiert und dann hat er angerufen. Damals war er noch Sommelier in der Wielandshöhe oben. Da hat er gesagt: Du, Herr Beurer, wollen Sie nicht mal zum Vesper vorbeikommen? Und dann bin ich mit meinem Vater damals in die Wielandshöhe zum Bernd Kreis.
Das war jetzt zweimal, ich muss kurz unterbrechen. Der Sohn von Bernd Kreis hat in der letzten Insta-Story nämlich gesagt, immer wenn der Name Bernd Kreis fällt, darf man einen kurzen trinken. Ja. Er hat dann ausgebessert auf eine Williams-Birne oder eine Marille, habe ich gesagt, sehr vorbildlich. Man könnte auch Chartreuse nehmen. Also wir hatten jetzt zwei, alle Zuhörer, 2 kurze. Bitte, danke. Prost.
Zum Wohl. Okay, sollen wir gucken, dass sie noch dranbleiben, oder? Und nicht so viel dann Kreis sagen, oder? Nee, auf jeden Fall.
Dreimal, ne?
Am besten dann ein Schnaps.
Ja, und nochmal.
Ein Schnaps aber von Beurer dann am besten.
Ja, können wir auch machen, ja. Ja, ich bin leider nicht ganz so der Schnapsmensch. Also ich verfolge das mit dem Schnapsthema gar nicht mehr so intensiv, wie mein Vater das damals machte. Und so ein bisschen, ja, ich bin ein Weinmensch. Und ich konzentriere mich voll auf den Wein, brenne noch ein bisschen Hefe, ein bisschen Drescher und dann war es das eigentlich schon. Brennerei steht da.
Bin ich d'accord mit.
Ist aber manchmal doch ein bisschen mehr Rumpelkammer in der Brennerei.
Wie war das damals, als ihr ausgestiegen seid aus der Genossenschaft? Gibt es dann teilweise so leichte so politischen Gegenwind da? Oder ist das, lässt man da einen in Ruhe? Weil ich meine, du hast dich gerade selber als sehr konsequent beschrieben.
Ja.
Wenn man sich selber als konsequent beschreibt, ist das immer eine sehr positive Umschreibung für stur. Die klingt ja nicht so gut, aber kann ja, passen nicht. Ich sage auch immer, ich bin konsequent, aber bin ich einfach ein sturer Esel.
Genau.
Aber ist es dann so, dass man dann so ein bisschen, ja, was will der jetzt eigentlich mit seinen 3 Hektar? Oder ist es eher so, dass man sich hilft gegenseitig dann?
Also das muss man sagen, da gibt es bestimmt verschiedene Gebiete in Württemberg oder auch verschiedene Arten oder Mentalitäten von Genossenschaften, wenn man so sagen will. Und bei uns Städten ist schon immer eigentlich so ein bisschen das gallische Dorf. Ist total witzig. Sind alles die Köpfe in Städten. Und damals war mein Vater ja auch Vorstand von der Genossenschaft und es gab schon da davor auch Weingutsgründungen. Also Stetten hat relativ für württembergische Verhältnisse relativ viel Weingüter. Und mein Vater hat damals als Genossenschaftsvorstand immer gesagt, hey, warum soll ich jetzt denen noch Steine in den Weg werfen? Die haben es echt schwer, um jetzt einfach da Fuß zu fassen und es zu machen. Deswegen haben sie gesagt, hey, also es ist ein super Verhältnis trotzdem bei uns in Stetten. Es war keiner, der uns irgendwie Rebstück abgeschnitten hat, das Wengerthäusle anzünden hat oder so. Das gab's nicht. Es gab es mal in Städten, aber nicht bei uns.
Sehr gut. Aber du meintest ja gerade, dass diese Aufnahme in dieses Buch hat euch dann auch ein bisschen einen Push gegeben, sozusagen, oder hat euch ein bisschen geholfen?
Auf jeden Fall. Ich meine, er hat dann in der Wielandshöhe den Wein noch mit aufgenommen und ist dann so ein bisschen in die Geschichte reingeraten, halt in die Gastronomie-Szene. Und das war schon eine tolle Geschichte, ja. Also das gibt ja immer einen Push, wenn irgendjemand, der einfach eine Meinung hat, der auch rausgeht und seine Meinung kundtut und auch einfach wahrgenommen wird, wenn der über deinen Wein redet, dann wird er halt anders wahrgenommen, wie wenn du jetzt einfach weiterhin in der Garage hockst und denkst, okay, wie verkaufe ich meinen Wein jetzt?
Das ist wie bei der Musik auch.
Aber ist es dann nicht immer ein bisschen widersprüchlich, weil ich mir so ein paar Interviews von dir durchgelesen und unter anderem auch, was diverse Händler so sagen, und dann sagt man immer, also von sich aus erklärt man immer so, ja, mir ist es wurscht, was der oder der Bewerter jetzt zu meinem Wein sagt. Aber in Wirklichkeit, wenn du geile Punkte kriegst, so wie deine 21er Sackling-Bewertungen waren unglaublich gut.
Ja.
Aber, und da merkt man dann schon natürlich einen Verkaufspuff.
Auf jeden Fall, klar. Ich meine, das tut auch gut, ganz klar. Ich bin bloß, also, schwieriges Thema.
Ja, aber super, deshalb bist du da. Trinken wir mal. Genossenschaftstrollinger. Nein, kein Genossenschaft.
Was gibt's denn hier? Was haben wir denn hier Schönes im Glas?
Ich habe ja neulich gehört, dass der Schneidi da war und dann habe ich gelesen bei euch auf Insta, dass er leider keinen Trollinger mitgebracht hat. Was bringe ich natürlich mit? Hey, das musst du. Du musst einen Trollinger mitbringen, das ist ganz klar.
Da halten es zusammen, die Schwaben.
Der Trollinger ist eine coole Sache. Also wir sind ja Weißweinbetrieb. Wir haben 80, knapp über 80% Weißwein. Wir haben sehr viel Riesling, deshalb das T-Shirt. Ja. Und wir haben aber... Ja, so ein bisschen Trollinger auch. Es ist gar nicht so in Städten. Städten ist ein Weißweinort. Wenn du auch in irgendwelche Geschichtsbücher oder so irgendwas nachguckst, kannst du immer lesen, es ist schon immer mehr Weißwein anpflanzt worden. Und wir haben ja den Städtner Pulvermecher oder Städtner Häder. Das sind halt einfach schon prädestinierte Weißweinlagen. Und weil wir halt einfach in so einem kleinen Seitental vom Remstal liegen. Also Remstal, nochmal geschwind so, östlich von Stuttgart. Und das Remstal ist so ein Ost-West-Tal. Wir haben also auf der Seite, wo Groß-Hebach, Klein-Hebach, Korb und so, mehr die Rotweingemeinden. Und sagen wir, Stetten, Strümpfelbach, Schneid sind eher so die Seitentäler. Und von daher haben wir eigentlich keine so heißen Lagen. Früher waren in den obersten Lagen sind Träuble gepflanzt worden. Scheinbar gab es auch mal Hopfen bei uns.
Oha.
Und ja, und das sind jetzt mittlerweile die geilsten Lagen, weil sie einfach hoch sind. Weil sie einfach kühler sind, weil sie abends schneller der Schatten kommt. Und wir haben da wirklich die zwei Lagen, Häder und Pulvermecher. Pulvermecher hast du wärmere Aromatik, im Häder hast du ein bisschen kühlere Aromatik. Und das merkst du einfach, das Kleinklima ist extrem. Von daher war nicht viel Rotwein. Lemberger gab es ganz, ganz selten früher. Das Einzige, was du an Rotwein gehabt hast, war hauptsächlich Trollinger, Portugieser. Eigentlich richtig geile alte Sorten. Also wir machen auch wieder Portugieser reinsortig. Und das sind alles so Sachen. Wir haben Anlagen, die sind 68 pflanzt mit Portugieser, sind also Mordsbäume. Und ich finde es einfach wieder geil, sowas zu machen. Wenn wir es durchkriegen, sage ich immer, so Kirschessigfliege technisch und so. Und Trollinger ist eigentlich auch so ein Punkt gewesen. Irgendwann hast du gedacht, Trollinger brauchst du nicht. Ne? Das hat, glaube ich, jeder schon den Gedanken durchgemacht. Und von daher haben wir aber alte Trollinger-Anlagen belassen. Und haben eigentlich den Trollinger wieder so ein bisschen, ja, wie wir halt machen, Trollinger, wie wir Wein machen, einfach naturbelassen, leicht, Der ist jetzt ein bisschen dunkler sogar von der Farbe. 21 wird wieder ein bisschen heller. Aber ich finde es eine super schöne Farbe einfach.
Voll, finde ich auch.
Und du kannst einfach aus einem Trollinger wieder einen schönen Wein machen, wenn du mit einem richtigen Gedanke rangehst. Also für mich, mein Gedanke ist es ja, es gibt Weißwein, es gibt Roséwein, es gibt Trollinger und es gibt Rotwein. und so sehe ich das, so gehe ich an die ganze Geschichte ran. Und ich glaube, dann hat man auch Erfolg damit, wenn du wieder das so ein bisschen lässt, wie es eigentlich ist.
Und warum wird der so gemobbt, dieser Trollinger? Was hat der für eine Sonderstellung? Erklärt mir das nochmal. Er wird einfach nicht.
Ja, das.
Ich weiß, man redet nicht gerne über Mobbing, aber.
Ja, das ist so wie viel halt. So Massenanbau, unglaublich viel, also relativ früher Drog und Schädelwehwein halt. Also Trollinger hat schon deshalb irgendwie ein schlechtes Standing. Ich meine, jetzt finde ich, gibt es, gerade wenn man jetzt von dieser Naturweinseite kommt, glaube ich, hat so ein Typ Wein eine unglaubliche Renaissance im Moment. International wird das extrem gehypt, also wieder leichtere, ja, frischere Rotweine, weniger lang ein Maischekontakt, ja, und einfach Rotwein vielleicht wieder ein bisschen so schmecken zu lassen wie Weißwein, so ein bisschen in der Richtung oder die Annäherung, ja, ganz einfach.
Ich finde den auch voll nice.
Und ich finde den hervorragend. Vor allem, es ist wieder. Ich finde ja, deine Weine beschreibe ich immer sehr gern als Mundweine und keine Nasenweine.
Ja. Also sind alles Spontis
halt. Das dauert auch immer ein bisschen länger, bis deine Weine, also ich sage mal so, ja, unter 2-3 Jahren würde ich jetzt, bringst nicht viel, wenn man deine Weine anrührt. Also ja, in den, aber das auch wieder, ich meine, das ist in der Nase ganz dezent, aber dann schon so ein bisschen duftig, hat eine super Flieder-Aromatik, so rote Beeren. Ja. Und am Gaumen hat das dann eine frische Zuglänge. Und es ist schlank, hat aber trotzdem Länge und das ist super. Das kannst du gekühlt niemals zu warm trinken. So 12, 13 Grad richtig, kannst du das ja reindonnern. Hervorragend.
So Rotweine, die kann ich verschmecken.
Die schmecken sogar schon am Vormittag, gell?
Ja, sehr. Kann man lassen, ja. Nee, aber ich glaube auch, dass ein großer Fehler war, dass man aus Trollinger probiert hat, den einfach aufzupimpen. Dass er einfach gemeint hat, oh, ich brauche einen Trollinger. Trollinger nimmt die besten Lagen ein. Und Trollinger, der ist dann angereichert worden, ist auf irgendwie 12,5, 13 Volumenprozent, ist noch irgendwie mal Deckwein reinkommen, dass er dunkler wird, weil er ja zu hell von der Farbe ist.
Moment kurz, was heißt Deckwein?
Einfach Dornfelder zum Beispiel. Also es war sogar früher so, dass man im Verhältnis zur Trollingerfläche Dornfelder angepflanzt hat, damit der Trollinger dunkler wird.
Ah, okay.
Und das ist so die Punkte. Und dann hat man angereichert mit Rübenzucker und dann bist du da hingestanden und hast gedacht, boah, jetzt habe ich mal einen gescheiten Rotwein draus gemacht. Kriegst du aber nicht.
Ordentlich Holz mit Holzschwängern.
Das zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit. So ein bisschen alles überladen und dann macht es einfach keinen Spaß. Und wir haben uns einfach auf das besonnen. Wieder, wie gesagt, wir machen, ich sage jetzt mal ganz provokativ, Naturwein. Also wir gern echt alles spontan und das war schon 97 so. Wir haben 97 schon das erste Tänkle Spontangärung gemacht, weil es mich einfach gereizt hat und dann hast du gemerkt, hey, das hat eigentlich richtig geil geschmeckt. In Riesling allerdings. Und dann haben wir halt im 98 zwei Tänkle gemacht. Und dann wir gern jetzt unsere ganzen Keller seit 2003 ist bei uns 100% alles nur Spontangärung. Und dann kommen halt wieder authentische Weine raus. Und dann kommen keine überfruchteten Weine, dann kommen keine irgendwo, ja, so, ich sage immer provokativ, Gummibärles-Aromatik-Weine irgendwo raus, sondern es kommt der Charakter vom Wenger raus. Und das ist A und O. Dass es der Charakter vom Wenger widerspiegelt. Und das ist das Schöne. Und wie gesagt, den richtigen Trollinger-Erfolg hatten wir aber allerdings mit USA, gell, muss man sagen.
Echt?
Wir verkaufen wahrscheinlich vom Trollinger 85% nach USA.
Echt?
Scheint nur 8% nach Kanada. Noch ein bisschen nach Thailand. Noch ein bisschen nach in die Niederlande zum Beispiel. Du kannst in die ganze Welt kannst du Trollinger verkaufen. Und die fahren voll drauf ab. Das ist richtig geil. Und das ist das Schöne. Und dadurch haben wir eigentlich wieder so eine Renaissance, finde ich, vom Trollinger, weil das halt einfach, so wie du vorher sagtest, Willi, dass es international voll gehypt wird. Und wir verkaufen vielleicht nur in Deutschland hier 2-3%. Tendenz nach oben.
Weil da halt international auch diese.
Dauert immer ein bisschen länger,
ja, bei den Deutschen. Deutschland ist immer ein bisschen länger.
Weil es international halt auch dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, Vorurteil nicht gibt gegenüber dem Trollinger wahrscheinlich.
Ja, genau. Und weil halt einfach auch wieder, ich glaube, es macht einfach auch Spaß, trinkige Weine zu haben. Und nicht irgendwo nur die, ich sage immer, Ja, so der Unterschied zwischen Kopfweine und Bauchweine. Ja.
Ja.
Du brauchst einfach Bauchweine, das ist wahnsinnig wichtig. Es ist wichtig, Kopfweine zu haben. Wo haben wir nachher auch noch ein bisschen was, wo man so Gedanken machen muss. Wo ist er jetzt, kann er noch reife, habe ich das richtige Essen oder sonst was. Aber du brauchst auch Weine, wo du heimkommst, Glas Wein, hinsitzt und sagst, boah, geil.
Ja.
Macht Spaß.
Absolut.
Das ist halt das, was ich so, was man so ein bisschen, was Spaß macht natürlich auch vom Ausbau her. Gell? Und das ist halt, da war jetzt auch der Jahrgang 21 geil. Das war wieder so richtig so, war wenig. Wir haben große Probleme gehabt mit Peronospora durch den vielen Regen. War wahnsinnig schwierig. Also wir haben in Städten und in Schneid haben wir Wengert. Also sind 5 Kilometer oder ja, knapp 10 Kilometer weg. Das ist so ein bisschen auch ein Tal, wo so Sackgassental ist, wo ein bisschen mehr die Feuchtigkeit drin hing, also 21. Und dann hat man große Probleme gehabt mit Pilzkrankheiten, vom Ökologischen her. Und Städten war toll. Städten war gelobte Land irgendwie. Also wir haben echt super tolle Sachen gekriegt und ewig ernten können. Wir haben bis zum 11. November geerntet, letztes Jahr. Deswegen sind wir vielleicht so ein bisschen durch, ja.
Okay, ja, verständlich, ja. Aber es hat ein bisschen länger gedauert, ja. Wenn man
du hast warten müssen, finde ich. Ja.
Wie ist denn das eigentlich, wenn man jetzt so einen Wein macht, dann denkt man wahrscheinlich noch nicht dran, weil du vorhin erzählt hast, der wurde dann auch ins Restaurant aufgenommen und kam so in die Gastronomiewelt ein bisschen. Hat man auch als Winzer so, wenn man einen Wein macht, den Gedanken, okay, der ist jetzt eher fürs Restaurant, für die Gastronomie und der andere ist jetzt eher für den Otto-Normalverbraucher zu Hause oder ergibt sich sowas einfach?
Ich glaube, das ergibt sich und ich glaube fast, dass man heutzutage sowohl als auch alle Weine einsetzen können. Ganz ehrlich, also da bin ich jetzt, ich glaube, es macht auch in der Gastronomie oder in der Weinbar, oder macht es einfach auch Spaß, so trinkige Sachen einfach zu haben.
Ja.
Wo die Leute einfach da stehen, reden, Glas Wein trinken, Spaß haben dabei. Das ist da wichtig. Du kannst aber auch mit leichteren Weinen zum Essen was tolle Begleitungen machen und das, ich glaube, es geht alles so ein bisschen fließend ineinander, gerade, finde ich, glaube ich, die ganze Geschichte.
Deswegen, obwohl es natürlich schon Betriebe gibt, vielleicht meinst du das jetzt eher, Curly, die eine gewisse Größe erreicht haben und dann sagen, okay, mit der Serie bediene ich den LH, mit der Serie bediene ich die Restaurants. Aber du machst ja einfach Wein aus Ideologie.
Genau, ne? Also, klar. Ja. Also was wir halt auch haben, das ist das Schöne eigentlich, ist, dass wir haben in Stuttgart das Stuttgarter Weindorf, gell? Und das
klingt sehr romantisch.
Ja, das klingt romantisch und ich sage euch ganz ehrlich, ich war da nie. Und dann, okay, Stuttgarter Weindorf, das und das. Und jetzt halt,
was ist das denn? Ist das so ein Volksfest?
Großes Weinfest. Also mit Laubengastronomie. Das sind viele, viele Gastronomen aus Stuttgart, wo halt so riesen Lauben machen. Ja. Es gibt reine Weinstände und so. Und da hat sich so eine Gruppe gebildet, so Stuttgarter Jungwinzer. Und
da kenne ich, glaube ich, sogar ein paar.
Da bin ich ja nimmer dabei, ja.
Und du ja bei der, wie Jungschwaben oder wie?
Junge Schwaben gibt's Junge noch. Das ist okay. Junges. Ah, ja, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Oh, okay. Nee, aber die Jungwinzer, und da ist mein Sohn mit dabei, der Adrian. Okay. Der ist da jetzt in die Jungwinzer-Szene reingerutscht. Und die bringen jetzt natürlich auch wieder so Weine, auch hochwertige Weine auf dem Stuttgarter Weindorf, wo sie halt einfach auch nicht bloß aus dem Henkelsglas ausschenken, sondern einfach auch in einem gescheiten Glas. Und so kriegst du auch wieder in diese Art wieder eigentlich gute Weine rein. Und das ist das Schöne. Cool. Und das ist eigentlich wirklich so, man muss so ein bisschen die Märkte schon mitnehmen, muss ich mal behaupten. Dann ist das eigentlich eine schöne Sache. Und der Adrian hat mord Spaß drin, das zu organisieren und Wein ausschenken. Er ist ein sehr kommunikativer Mensch und macht das super gern mit den Leuten reden. Studiert gerade in Geisenheim jetzt.
Ah, cool. Das ist eine schöne Sache. Ist immer wichtig.
Schön, ja. Macht Spaß.
Warst du 97 schon Bio?
Nee.
Also,
wir haben, weißt du, so viele sagen, naja, wir haben schon immer ein bisschen was weiß ich was gearbeitet. Also mein Vater war eigentlich schon immer einer, der immer schon mit Kompost gearbeitet hat. Der eigentlich immer auch probiert hat, die Unterstockpflege zu machen mit so irgendwie mechanisch. Also hat kein Herbizid verwendet und hat ihm alles mechanisch. Man hat früher gefelgt im Wengert. Das hast du auch machen können, wenn du jetzt 2-3 Hektar hattest, hast du nur auch noch felgen können, also hacken. Das war schon möglich. Aber das hat er auch gemacht damals. Aber vom Pflanzenschutz her war es eigentlich konventionell. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht auch bei meinem Vater zum das Entschuldigen, dass, entschuldigen muss nicht, aber er hat ja seine weinbauliche Hochzeit in den 70er, 80er Jahre gehabt. Gell? Und in den 70er Jahre war man sicherlich froh über irgendwelche Pflanzenschutzmittel.
Da war Spritzen eigentlich eine Innovation. Da hat sich jeder gefreut, dass das gibt.
Weil, ja, genau. Da ging's vorwärts und die waren stolz und dann gab es Weinbaukongresse und da und so. Und das ist einfach eine Sache, wo ich meinem Vater schon hoch anrechnen muss. Und mein Vater hat auch mir schon immer freie Hand gelassen. Der ist mit mir früher, mit meiner BMX-Zeit, ist der mit mir jedes Wochenende irgendwo durch Europa tingelt. Geil. Wir waren jedes Wochenende auf einem BMX-Rennen. Und mein Vater ist halt mit mir durch Europa gefahren.
Mega nice.
Und wir sind freitags los. Sonntagabends bist du wieder heim, bist mal nach Dänemark für ein Rennen, bist mal nach Holland, bist, was weiß ich, nicht weit weg gewesen oder so. Und das war cool. Und so haben wir eigentlich immer eine super Beziehung gehabt. Und er hat auch dann mit der Sache, mit der Umstellung, wir haben 2004 dann umgestellt auf ökologisch, hat er sofort mitgemacht. Und 2008 haben wir umgestellt auf biodynamisch. So die ersten Versuche, 2007, 2006, 2007, die ersten Versuche biodynamisch und seit 2008 alles biodynamisch. Und es war schon cool. Mein Vater hat halt immer, derjenige hat halt gesagt, ja, ich muss halt drauf glauben. Ja. Ja, das ist so, das ist für
stimmt
mich,
aber auch
für mich ist das immer so der Klassiker und ich sage das immer so ein bisschen salopp und mein Vater war aber derjenige, wo jeden Tag im Wenger gestanden ist und wo halt heimgekommen ist und hat gesagt, hey, es tut sich was. Es ist was anders draußen. Und das war halt das Coole. Er hat das immer so ein bisschen salopp gesagt halt. Muss halt drauf glauben. Aber ich mache.
Aber wenn man es dann sieht, ne, und vielleicht auch vor allem dann wahrscheinlich auch schmeckt, den Unterschied, ne, dann ist das schön.
Das ist faszinierend. Ich finde das genial. Also du merkst, du hast eine ganz andere Tiefe in die Weine und du kriegst halt einfach da eine ganz andere, ja, eine ganz andere Struktur rein in die Weine. Und das ist halt das Schöne. Und ja, das sind aber auch so viele Dinge, wo ich halt auch, wie gesagt, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinem Vater gehabt und habe auch viel von ihm angenommen. Ich bin zum Beispiel auch ein Spätleser.
Das ist nämlich jetzt sehr interessant, nicht? Also mit alle deine Weine, nämlich auch die trockenen, ich glaube, da ist keiner über 12,5%, oder?
Mal 13 gibt es schon.
Ja, okay, ja, aber normal so. Und wenn du jetzt sagst, du bist Spätleser, okay, interessiert mich.
Muss ja eigentlich heißen, dass die mehr Prozent haben.
Ja, kommt drauf an, aber erklär mal.
Also natürlich, je später du liest, desto mehr wird Zucker gebildet in der Beere. Ich habe
ein bisschen was gelernt.
Hey. desto mehr Zucker wird gebildet und desto mehr kann die Hefe in Alkohol umwandeln. Wir sind ganz ehrlich, so wie du sagst, dass wir die Alkoholwerte gar nicht so hoch sind. Also wir haben erstens mal, wir arbeiten draußen mit einem anderen Laubwandmanagement. Wir haben viel dünnere Laubwände, wir haben niedere Laubwände. Wir vergären spontan. Bei Spontangärung hast du auch nicht immer die hohe Alkoholausbeute, weil die Hefe, die sich ja erstmal die Spontanhefen, die vom Wenger draußen mit reinkommen, die müssen sich erstmal aufbauen. Die brauchen erstmal Zucker, um sich aufzubauen und dann arbeiten die, dann wandeln die den Zucker in Alkohol um. Und wenn du Reinzuchthefe hast, die geht halt gleich, startet gleich durch und macht den Zucker. Also hast du immer so ein kleines bisschen niedrige Alkoholausbeute und von daher geht so halt, ja, mit dem Weine. Das ist das Schöne, ja.
Hast du aber dementsprechend dann keinen Restzucker?
Ah, wir haben schon teilweise mal 3-4 Gramm Zucker drin. Also wir haben...
Was jetzt in anderen Weinbaugebieten ganz normal wäre.
Ja, nee, aber ich bin so, boah, manchmal denkst du, hey, wieso wird der nicht fertig? Wir sind die Gären manchmal so lang. Wir haben jetzt noch gerade 2020er Riesling Gipskäuber am Gern.
Was? So Longgärer?
Ja, oder? Das sind so, ich lass halt die Weine dann so laufen und lass denen die Zeit. Ich
bist du nicht nervös?
Nervös, weil wir sie nicht füllen können.
Okay, ja.
Aber nicht nervös vom Wein.
Aber willst du schon mal was richtig stecken blieben? Also so?
Ja, mit Sicherheit. Es ist auch schon mal richtig was daneben gegangen.
Was passiert denn?
Da haben wir ja die Brennerei.
Das ist praktisch, sonst kommt nur das Grobfiltrieren durchs Kanalgitter.
Aber was könnte, also wie sieht es dann und wie schmeckt das, wenn es schief geht?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin einfach ein Mensch, der sagt, hey, was wir auf die Flasche bringen, muss gut sein.
Ja.
Darf nicht fehlerhaft sein, darf keine flüchtige Säure haben. Da wäge mir ein kleines bisschen minimal, aber es darf nicht irgendwo. Das ist so ein bisschen am Berufsethos vorbeigearbeitet, wenn du Weine mit hoher flüchtiger Säure abfüllst. Meine Augen.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Flüchtige Säure. Unter flüchtiger Säure versteht man Säuren, die sich im Wein leicht verflüchtigen können. Alles klar. Am meisten kommt Essigsäure vor, gefolgt von Ameisensäure und dann noch ein paar anderen Säuren. In Verbindung mit dem Ethylalkohol im Wein bildet sich daraus sogenannter Essigester. Hallo, Curly der Chemiker im Gebäude. Und der hat den typischen Geruch von Nagellackentferner oder Klebstoff. Das ist ein bisschen geil. Ein bisschen davon gehört zu manchen Weinen dazu. Zu viel davon ist unangenehm und wird dann als Weinfehler bezeichnet.
Und das ist, da bin ich ganz, und wir probieren das zusammen. Wir probieren das zusammen und wir bringen halt echt nur das eigentlich in die Flasche, was uns dann alles schmeckt. Und das ist halt einfach der Punkt. Und deswegen müssen die Weine halt einfach länger gären. Man muss sie einfach im Griff haben, man muss sie einfach mal riechen, mal probieren immer wieder und dann passiert eigentlich nichts, ja.
Wow, bei dem hier ist auf jeden Fall einiges passiert im Positiven, würde ich sagen, was wir hier jetzt der Willi gerade ins Glas geschenkt hat. Das finde ich ja phänomenal.
Riesling Kieselsandstein 2019. Ja, das ist jetzt einer, du bist ja eigentlich, bis auf den großen Gewächsen, schreibst du keine Lagen drauf eigentlich. Gell? Das ja, ist ja alles Bodenwein, oder? Das ist oder?
Alles schwäbischer Landwein.
Schwäbischer Landwein.
Schwäbischer Landwein. Da stehen wir dazu.
Okay, okay. Sehr gut.
Es ist so, du siehst ja auch, jetzt sagen wir mal, der ist unfiltriert. Da hast du natürlich gleich mal deine Probleme bei der Qualitätsweinprüfung. Und dadurch, dass, das habt ihr ja eingangs gesagt, ich habe so ein bisschen...
Die klassischen, ich glaube, wir hatten bis jetzt ganz wenige Winzer, die einfach so Prüfnummern kriegen. Obwohl wir die richtig guten Winzer, obwohl wir nur richtig gute Winzer machen.
Ich habe neulich sogar meine große Gewächse durchgebracht. Hey.
Wirklich? Beim ersten Mal?
Auf der ersten Anlauf. Das ist das erste Mal gewesen.
Krass.
Nee, aber wie gesagt, ich gehe seit 97 spontan. Seit 2003 alles spontan. Und ich behaupte es einfach mal, wenn du in die Spontangärung reingehst, dann musst du manchmal einfach auch lernen, in dem Wasser zu schwimmen. Ne? Du hast manchmal vielleicht in den Jahren schon auch ein bisschen wilde Geschichten auf die Flasche gebracht. Nicht fehlerhaft, wild. Einfach so ein bisschen Ecken, Kanten. Ich habe 1998 eine Maischegärung im Riesling gemacht. Brauchst auch nicht zur Qualitätsweinprüfung bringen. Und das sind einfach so Sachen. Und wenn du halt dann das mit dem, was wir eingangs mit dem Dickköpfigen gesagt haben, das bin ich halt. Ne? Also ich bin jetzt nicht derjenige, wo es sagt, ich muss jetzt die Weine für die Qualitätsweinprüfung machen, sondern ich mache die Weine für uns und unsere Weintrinker. Und das muss einfach schmecken. Und wenn ich meinen Stil mache und wenn ich meinen Dickkopf durchziehen will, dann ist es halt anders. Und dann hatte ich natürlich immense Probleme mit den Weinen, mit den Spontis bei der Qualitätsweinprüfung. Du hast so ein bisschen Reduktionen noch gehabt, also so ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrich, so Stinkerle am Anfang im Glas gehabt. Es wird gerade alles klarer bei mir mit der Spontangärung. Und das ist so eine Sache, wo man sagen kann, ja, könntest fast schon wieder wagen, zur Qualitätsweinprüfung zu bringen. Aber jetzt sind wir schon dickköpfig. Jetzt sind wir schon beleidigt und sagen, nee, wir machen das einfach, wir ziehen unser Stil durch und wir machen schwäbischer Landwein. Hört sich, finde ich, auch viel, viel schöner an wie deutscher Qualitätswein, oder? Schwäbischer Landwein ist viel geiler.
Finde ich sympathisch, ja.
Darfst du natürlich aber nicht die Herkunft draufschreiben, gell?
Das ist so ein bisschen das Problem. Ich darf quasi meine Herkunft nicht draufschreiben, beziehungsweise ich darf halt nicht jetzt Stetten oder Pulvermecher oder so draufschreiben, was natürlich auch schade ist wieder. Aber wir haben ja hier Kieselsandstein. Das ist ja bei uns die Bodenbezeichnung. Das war so die, ja, 2004 haben wir angefangen mit der Bodenbezeichnung, weil wir halt einfach tolle Lagen haben. Wir haben sehr offene, in der Kolberstufenlandschaft sehr direkt siehst du unsere Lagen. Also von unten vom Gipskolber über Schilfsandstein hoch zum Kieselsandstein bis 400 Meter oben Stubensandstein.
Und irgendwo ist Merkelana dazwischen, oder?
Da ist untere Bunde Merkel dazwischen, genau. Wobei das wirklich sehr geringe... Really?
Schaust du?
Ja. Nee, die Käuberstufenlandschaft ist eine sehr interessante. Du hast unterschiedliche Mineralstoffe. Du hast im Gipskäuber, Gipskäuber hast du viel Kalk, viel Gips drin. Dann kommt als nächste Stufe der Schilfsandstein. Und das ist ein kalkfreier Sandstein. Und von daher, dann hast du natürlich ganz andere pH-Werte, ganz andere Mineralstoffe und die Wurzel nimmt natürlich ganz andere Mineralstoffe auf natürlich. Und so kommt halt, wenn du es ökologisch arbeitest, nachher spontan gärst, kommt halt einfach ein Charakter vom Wenger draus. Und das ist das Wichtige. Deswegen haben wir die Bodenbezeichnung, bedeutet aber nicht, das sage ich immer so ein bisschen, wenn du jetzt einen Kieselsandstein nimmst und du leckst da dran und du probierst den Wein, schmeckt nicht gleich. Du hast
okay, gut zu wissen.
Für alle Anfänger. Ich wäre halt direkt ins Erdreich abgetaucht.
Ja, und hätte direkt, den direkt rein mit dem Schädel.
aber du hast, also ich bin da, ich arbeite viel mit einem Geologe zusammen und ich habe praktisch immer schon, wenn ich mit dem Bagger ein Loch grabe, gerade Kieselsandstein, hast du ja die steilen, also relativ, sagen wir 40-45% Steigung wängert. Und dann hast du wieder wie so eine große Stufe, wo du wieder auf dem Kieselsandstein drauf bist. Und wenn du oben auf dem Kieselsandstein mit dem Bagger ein Loch gräbst, dann bist du nach einem anderthalb Meter bist du auf dem direkten Fels.
Ach krass, okay.
Also es ist ein richtig geiler Boden. Und viel hat Quarz drin, hat Feldspäte drin, hat Dolomit drin. Also wahnsinnig toll. Und durch die hohe Lage kriegst du halt einfach eine langsamere Reife. Und somit kommt immer so ein Wein zustande, komplett im Holzfass ausgebaut, der hier. Und dann unfiltriert.
Schmeckt, ah, das ist auch geil. Schmeckt mir mega.
Du darfst nicht draufschreiben, bei Schwäbischer Landwein im Holzfass ausgebaut.
Aber es ist geil gelöst. Auf jeden Fall hier. Ich finde das Etikett eh von nice. Hier Spontangärung im Holzfass.
Aber als
Zeichnung. Und unfiltriert, don't panic, it's organic.
Gefällt mir,
ja, safe.
Du, wie ist denn das bei dir?
Na, Huck sein.
Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber haben bei dir Weine teilweise besser? Machen die
alle
besser?
Alle.
Voll. Was? Okay. Und ist dir wurscht?
Ja, aber die müssen.
Falls wir es noch nicht hatten.
70% der Zuhörer, die Wein produzieren, erschießen sie.
Curlys Weinwörterbuch, PSA.
Bertha. Nicht P,
BSA.
Nicht Paula, Bertha.
Curly's Weinwörterbuch.
Biologischer Säureabbau.
Let's go!
Curly, Wein, das Wörterbuch. Biologischer Säureabbau. Der biologische Säureabbau, BSA, wird auch als malolaktische Gärung oder Säureumwandlung bezeichnet. Coole Weinpeople sagen dazu auch kurz und knapp Malo. Es handelt sich um einen natürlichen mikrobiellen Prozess, bei dem die im Wein vorhandene Apfelsäure in Milchsäure und Kohlendioxid umgesetzt wird. Oha! Das Ganze passiert durch schon vorhandene oder zugesetzte Bakterien. Bei Riesling ist die malolaktische Gärung eigentlich unüblich, weswegen Willi hier auch so ausrastet.
Was ich mich gefragt habe, ihr habt ja gemeint, 80% vom Trollinger gehen in die USA.
Mhm.
Was für eine Menge kann ich mir da vorstellen? 100.000, 10.000?
Ah, Quatsch. Wie gesagt, wir sind Weißweinbetrieb. Also deswegen, ich kann da mit dem Trollinger immer, ich bin jetzt kein Betrieb wie manche andere, wo 50% oder 60% Trollinger haben. Da wäre die Sache vielleicht auch anders. Also bin ich ganz ehrlich, ich meine, was verkaufen wir in die USA? Vielleicht 7.000, 8.000 Flaschen.
Okay. Ja, aber Verkaufszahlen sind so unsexy. Jetzt lass uns kurz weiter über BSA reden. Entschuldigung, das war gerade interessant. Riesling und BSA ist es aber, also das ist ja wirklich.
Ja, aber sag mal, wie willst du, Gegenfrage.
Ja, bitte.
Wie willst du unfiltriert abfüllen, wenn er noch kein BSA gemacht hat?
Ja, ey.
Also ich bin da vielleicht in manche Geschichten einfach anders. Wir treten alles nur mit den Füßen ein, wirklich alle Weine. Beim Roten bären wir ein paar Sachen ab. Aber weiß wird alles nur mit den Füßen eintreten. Saubere Gummistiefel im Herbst. Trauben kommen auf den Hof. Nur 100% gesundes Lesegut. Also wir selektieren im Wengert. Und wir pressen da, wenn ein bisschen Botrytis oder einfach Fäulnis drin ist, dann wird es sofort abgepresst. Und die gesunden können wir mazerieren. Das heißt, wir treten die ein mit Stiele komplett in der Box. Die Box kommt in den Kühlraum, wir machen Mazeration von 3, 4, 5 Tagen, lassen die einfach so lang stehen. Und dann habe ich das Schöne an der Box, die ist, sagen wir mal, die ist so 600 Liter ungefähr drin, knapp einen Meter hoch, würde ich mal behaupten. Und dann wird es eingetreten und wenn du das nur mit den Füßen eintrittst, ist das halt nicht wie eine Maschine, wo das durchzieht, sondern das ist halt je nachdem, ob ich das mache, dann ist mehr. Oder ob das jemand anders macht, dann ist weniger getreten. Aber
es kommt von der Radsportkarriere daher.
Ja, das kommt von da, wenn man mit dem Sport aufhört und immer noch gleich viel isst. Daher kommt es. Nee, also wir treten das ein und dann hast du einfach, bis der Saft oben steht, und dann hast du oben drauf so ein bisschen die gematschten Trauben sozusagen und du hast unten aber ganze Trauben drin. Und die ganzen Trauben schwimmen aber im Saft. Also habe ich einfach so eine Mischung zwischen gemaischt und ganze Trauben, ja. Und so kann ich mazerieren, wie gesagt. Wir rechnen immer in Tage bei Mazeration, manche in Stunden, wir machen Tage. Und wir mazerieren 3, 4 Tage, je nachdem. Und dann wird gepresst. Und dann kriege ich halt einfach eine schöne Saft hin. Und dann durchlaufen, müssen die alles durchlaufen. Die müssen im Moschstadium eine Oxidation durchlaufen. Die müssen dann die Gärung durchlaufen. Dann während der Gärung, weil ich gehe ja sehr lang, ist oftmals Säureabbau da, BSA wieder. Und irgendwann sind die Weine dann trocken. Und wenn der alles gemacht hat, der Wein, dann braucht er viel weniger Schwefel auch. Das ist auch so ein Punkt. Das sind viel bekömmlichere Weine und
Böses Wort.
Bekömmlich
darf man nicht? Nein, darf man nicht.
Okay. Ja, warum? Sind, tun einem gut.
Genau. Weißt du, was du meinst? Aber es ist wirklich, also es ist schon so ein bisschen unorthodoxes Riesling machen. Ne?
Ja, das schon, vielleicht schon. Aber das sind jetzt, das ist ja der 19er, ist ein blutjunger Riesling jetzt. Mhm. Das ist ja bei mir.
Und es sind auf keinen Fall Anfängerweine, nicht? Also ich glaube, da muss man sich schon ein bisschen mit der Materie mal.
Vielleicht schon, ja. Ja.
Auseinandergesetzt haben durch,
ja,
das.
Nee, es muss schmecken, aber das ist ja auch das Schöne. Anfängerweine, würde ich mal behaupten, wir brauchen halt wirklich die Geschichte, dass es halt einfach, ja, schmeckt und fertig. Und das ist sogar, du merkst sogar, manche Leute, die jetzt nicht so in Wein drin sind, die gehen tatsächlich her und probieren den und sagen, boah, geil, das schmeckt mir super.
Ja, so wie ich.
Das ist so, ja, und dann kannst du, wenn du dann aber, dann kannst du noch ein bisschen tiefer reingraben und so ein bisschen was rauskitzeln und so, wo die Gedanken voll rauskitzeln. Ne? Das ist so ein bisschen das, was ich einfach gern immer mache.
Wenn für mich und meine Homies nochmal mazurieren ist, genau.
Mazeration?
Ja.
Auslaugen, auslösen.
So ready fürs Pressen machen sozusagen.
Ja, du löschst halt aus der Beerenhaut. Die meisten Farbstoffe sitzen in der Beerenhaut. Und aus der Beerenhaut ziehst du halt einfach dann die Aromastoffe raus. Siehst du ja auch in der Farbe. Der ist jetzt nicht irgendwo, dass er so ein wasserheller Riesling oder sowas ist. Also wenn du jetzt ohne BSA Rieslinge hast, die filtriert sind, die im Schwefel ein bisschen höher sind, die sind ein bisschen heller. Mhm.
Das heißt, je länger ich das mazuriere sozusagen, desto kräftiger wird auch die Farbe.
Ja, Meinung. Genau, da gehst du ja fast dann schon, das ist zwar kalt alles, also dann, wenn die noch länger stehen, dann kommt auch langsam so ein bisschen eine Fermentation, also eine Gärung in Gange. Also das ist so der Anschluss an der Mazeration, dass sie dann irgendwann auch mal anfangen zu gären. Wir machen zum Teil auch beim Riesling so Mazeration Carbonik. Ganz Beerengärung sozusagen, also intrazellulare Gärung, da kriegst du nochmal eine andere Variante drin. Für mich ist es wichtig, beim Riesling immer eine Vielschichtigkeit zu kriegen. Und wir haben im Ökologischen und die Vielschichtigkeit, oder so anders, die Vielschichtigkeit über nur natürliche Stellschrauben zu kriegen. Und das fangen wir im Wenger draußen an. Also wir pflanzen seit 2004 lauter Klonengemische. Klonengemische hört sich immer nach Dolly das Schaf an, oder? Aber ein Klon ist quasi immer eine Weitervermehrung aus einem Mutterstock raus. Mhm. Also bildlich gesehen, du hast einen Riesling, der hat zum Beispiel lockere Trauben. Dann gehe ich her, nehme das Holz, mache eine vegetative Vermehrung, mache Stecklinge da draus und vermehre sozusagen den Klon lockere Traube.
Ah, ja.
Den vermehre ich, dann kann ich meinen Wengert auspflanzen mit Klon lockere Traube. Habe ich aber jetzt noch einen Klon schöne Frucht, Dann nehme ich den Klon Schöne Frucht und pflanze auch noch eine Reihe daneben. Und dann habe ich die Kombination aus Klon Lockere Traube, Klon Schöne, Schöne Frucht. Und es gibt schon mal eine...
Eine lockere, schöne Frucht.
Ja. Ja, perfekt. Und deswegen, und so haben wir halt einfach, wir pflanzen Weinberge, Wengert, immer mit mindestens 4 bis 5 Klone. Weil du hast ja, du hast von der Mosel Klone, du hast von Weinsberg, von Geisenheim, aus dem Elsass, aus Österreich. Wobei, Österreich hat es wenig... Nee.
Wird schon wieder hinkackt davon.
Nee, aber... Und mittlerweile gehen wir her, aus diesen Klonen gemischen... selektieren wir wieder unsere eigenen Hölzer und pflanzen nur noch Klonengemische. Also eine so Selektion Massal sozusagen. Also wir schneiden das Rebholz, mischen das durch, bringen es zum Rebveredler. Der Rebveredler mischt es wieder durch und dann bringt er uns die Rebstöcke wieder, die mischen wir wieder durch und so pflanzen wir einen Wengert aus.
Was macht ein Rebveredler?
Ein Rebveredler pfropft die Europäerrebe, zum Beispiel Riesling, auf eine amerikanische Unterlage.
Aha.
Weil da einfach die amerikanische Unterlage gegen den Biss der Reblaus resistent ist.
Ah.
Und die Europäerrebe nicht resistent ist.
Best of both worlds sozusagen. Krass.
Nee, und das sind halt die Sachen, so arbeite ich an meinem Riesling im Wengert angefangen. Dann unsere Begrünung, die Unterschiede der Kleinlage, des Kleinklimata. Und dann ernten wir meistens auf zweimal, weil du hast ja auch wieder Unterschiede vom Reife, so Reifearomatik. Wir ernten die letzten Sachen, wie gesagt, bis zum 11. November haben wir letztes Jahr geerntet. Und das ist auch so ein Punkt, das haben wir vorher mal. Mein Vater hat immer gesagt, wenn die Blätter grün sind, sind die Trauben nicht reif. Und deswegen gehe ich immer her und ernte sehr spät.
Hat so irgendwas mit Fasching zu tun, dass am 11.11. Fasching anfängt? Oder?
Dass wir fertig waren.
Oder? Ja, wahrscheinlich. Jetzt geht's los. Hat er Gas geben müssen, heißt. Ich finde das bockstark gemein. Das verändert sich mit jeder Minute. Ja. Das wird immer offener. Es ist halt 19, du merkst schon, das hat eine gewisse Aromatik.
Ja.
Also ist für deine Weine eigentlich fast laut in der Nase, muss man sagen, ne?
Ja, das ist aber das, was ich halt auch vorher gemeint habe mit der Spontangärung, dass ich so ein bisschen, weißt du, wir arbeiten jedes Jahr dran. Arbeiten jedes Jahr mit den Gedanken, wie kommen wir noch anders an die Frucht, wie kriegen wir noch andere Aromatiken hin. Und du merkst halt auch langsam in den Weine auch die Klonengemische. Die sind ganz anders vom Ausdruck her, wie jetzt ein Wengert, wo nur ein Klon ist. Das ist ja so ein Punkt, wir arbeiten ja mit einer Monokultur. Ne? Wir haben Reben, wir haben eine Dauerkultur und das ist eine Monokultur. Wenn du jetzt, ich sage einfach immer so ganz krasses Beispiel, wenn du jetzt einen Golfrasen draußen hast, im Wengert, du hast einen Klon auf einem Boden, oder ja, einen Klon da, und dann hast du Golfrasen und dann unterm Stock machst du mit Herbizid dein Gras weg und dann erntest du an einem Tag, gibst eine Reinzuchthefe zu, und das füllst dann ab. Filtrierst und füllst ab. Das ist Monokultur par excellence. Wir gehen her, wir haben draußen verschiedene Klone. Wir machen eine Begrünung rein. Wir haben oberirdisch Blühangebot. Wir haben unterirdisch viele verschiedene Wurzeln. Einfach eine Durchlockerung, eine Lebendigkeit von der Erde. Wir haben jetzt angefangen, wieder Bäume in der Wenger direkt reinzupflanzen. Einfach die Monokultur aufzulockern. Und der Monokultur entgegenzuwirken. Wir haben die Klonengemische, wie gesagt. Wir ernten zu zwei Zeitpunkten und wir vergären spontan. Spontangärung ist ja auch nichts anderes wie eigentlich so eine heterogene Geschichte, wo man halt einfach so Multikulti-Hefen sozusagen drin hat, dass man halt wirklich sagen kann, hey, da gärt mal die Hefe, dann gärt wieder die andere Hefe und irgendwann zieht eine Hefe die Gärung voll durch. Und das bringt eine Vielschichtigkeit in den Wein rein. Wenn dann noch die Möglichkeit hast, unfiltriert zu füllen, also sprich, wenn er ganz trocken ist, dann finde ich, hast du eine Vielschichtigkeit, die aber draußen im Wengert anfängt.
Ja.
Das ist so mein Gedanke beim Wein.
Das ist ja interessant. Deswegen gibt es bei dir wahrscheinlich auch so, also ich weiß nicht, ob man das Versuchsweingarten nennen kann oder wenn das du nicht Museumsweingarten.
Hobby.
Hobby?
Hobby.
Okay. Das probieren wir jetzt als nächstes.
Ja, gell.
Ich habe davon gelesen, das war super interessant. Und ich finde es toll, dass du das zufällig heute auch dabei hast.
Was hast
du, wo wir uns nicht abgesprochen haben. Das ist natürlich für alle Wiener interessant, ne? Der gemischte Satz aus Deutschland.
Müssen wir aufpassen, dass wir ja gleich irgendwelche
Restriktionen haben. Was hast du denn gelesen, Winnie?
Was ich gelesen habe, ist, dass er auf einem gewissen Stück, nämlich unter einer Burg, einen Weingarten anpflanzt mit über 30 sehr alten Rebsorten und dann als gemischter Satz quasi verarbeitet. Das heißt, alles wird auf einmal bewirtschaftet, gelesen und miteinander verarbeitet. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, weil das ja auch eine große österreichische Geschichte hat. Nämlich da gibt es einen Wiener gemischten Satz, der auch so behandelt wird, obwohl es da ja auch wieder sehr viel Meinungsverschiedenheiten gibt und gab. Weil im österreichischen Weingesetz steht ja nur, dass der gemischte Satz gemeinsam gelesen und verarbeitet werden muss. Das heißt, da kannst du auch einfach aus deinem Sauvignon-Garten und so, aus deinem Veltliner-Garten. Okay, dann hat das der Wiener gemischte Satz, die haben dann wieder ein eigenes Gesetz eingeführt, dass das tatsächlich gemischt stehen muss, dass maximal 50% von einer Rebsorte da drin sein darf und so weiter und so fort. Und auch heimische Rebsorten großteils sein sollen, autochthone Rebsorten. Ja, in Portugal haben sie immer schon gemischte Sätze gemacht, weil es einfach so bepflanzt war, je nachdem. Aber ich finde das Thema schon interessant, weil ja solche Gärtner immer eigenes Mikroklima haben.
Das ist wahnsinnig toll, ja. Im Grunde war früher überall mehr oder weniger gemischte Sätze, wenn man so sagen will. Also es war ja so eine gewisse Ertragssicherung.
Ja, genau, richtig.
Ja. Du hast ja, die haben ein Grabe haben sie, ich sage jetzt mal, mit Ruländer gehabt, einen mit Riesling und einen mit, der eine war frühreif, der andere war spätreif, der andere war Frosthärter. Weißt du, so haben sie
sich einfach... Supersäure, wenig Säure, ja, super Aromatik, genau. Wenig Aromatik, also soziales Gut.
So haben sie sich da durchkämpft, dass mal auch in schlechten Jahren, dass sie ihre Weinsicherung hatten, sozusagen. Und das ist... ja, also es ist, im Grunde genommen ist das schon eine ganz uralte Tradition, so ist ja auch der Schiller entstanden, der schwäbische Schillerwein.
Richtig,
ja. Eigentlich war auch Schiller ein gemischter Satz. Ja. Und das hat aber mit dem jetzt direkt nichts zu tun. Und zwar ist das ein bisschen eine Geschichte, wo man mal nach Städten kommen muss. Wo man mal wirklich nach Städten kommen und euch das angucken. Das ist so unsere Ü-Burg, unser Schlössle, ist eine alte Burgruine aus dem Mittelalter. Und das ist so das Wahrzeichen von Städte eigentlich. Und jeder, der oder in jeder Familie, die irgendwo aus dem Urlaub heimfahren, aus dem Wald rauskommen und jedes, egal wer am Auto sitzt, der Erste, wo die Ü-Burg sieht, schreit, ich sehe die Ü-Burg und der hat gewonnen. auf jeden Fall hast du das ist einfach, das ist so ein Wahrzeichen, das thront oberhalb von Städten auf dem Schilfsandstein, ist aus dem Schilfsandstein gebaut und da daneben hat es Terrassenwängert. Und der ein Terrassenwängert, der war aufgelassen, ist eigentlich mehr oder weniger so zur Brombeerzucht mutiert. Also ist einfach wirklich, die Mauern sind eingefallen gewesen, alles drum und dran. Und dann haben wir uns den Wängert angenommen. Du guckst aus dem Fenster raus, guckst da hoch an die Ü-Burg, ans Schlössle, siehst den Wängert, der verfällt. Und sagst, das kann nicht sein. Na, was passiert da? Und dann haben wir uns den Wängert angenommen. Zuerst hat man den pachtet. Und dann ging so das ganze Projekt eigentlich los. Dann habe ich mit so einem Heimatforscher bei uns aus dem Ort angefangen zu reden. Sind wir mal vorbeigelaufen und haben gesagt, guck mal, das ist mein neues Projekt. Trockenmauern wieder aufbauen. Und dann hat er gemeint, hallo, ich habe da eine Idee und alles. Dann haben wir so Trockenmauer-Seminare gemacht und alles drum und dran. Haben also wirklich riesenhohe Mauern wieder aufgebaut.
Also steht alles auf Terrassen quasi.
Alles Terrassen, genau. Mhm. Schilfsandstein-Terrassen. Da ist unten eine Mauer, die ist 3,80 Meter hoch, knapp 4 Meter hohe Trockensandsteinmauer. Und die hat man alles wieder aufgebaut. Und dann war halt natürlich der Gedanke, okay, gut, pflanzen wir jetzt da bloß wieder ein bisschen Riesling. Das ist so ein bisschen schade. Das ist so ein Spazierweg auch. Da laufen bei schönem Wetter laufen da sonntags hunderte von Leuten hoch. Also das Burgstäugle, also der Weg hoch zur Ü-Burg. Mhm. Und da laufen jede Menge Leute hoch. Und dann war genau zu der Zeit eigentlich das Glück und habe die Christine Krämer, eine gute Freundin von uns, die hat ihre Doktorarbeit über historische Rebsorten vom Mittelalter bis ins, also württembergische Rebsorten vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert geschrieben. Und dann hat sie ihr Buch präsentiert, wir haben dabei Weine ausgeschenkt, haben dann Andreas Jung aus der Pfalz kennengelernt, der Rebenforscher ist, Und dann war so die Idee geboren, hey, lass uns doch einfach mal all die Rebsorten anpflanzen. Und das war so der Punkt. Und dann sind wir an die ersten Sorten rankommen, wie Heunisch, Gelber Orleo, Putzscher, Adelfränkisch, Kleinweiß, Kleinedel, Blauer Affentaler. Portugieser ist eine alte Sorte. Mhm. Gewürztraminer ist eine alte Sorte. Haben wir auch drin. Es kommt immer wieder mal neue Sorte dazu. Wir haben Petersiliengutedel. Das ist geil, oder?
Petersiliengutedel.
Petersiliengutedel. Ja. Der hat das Blatt, sieht aus wie eine Petersilie. Ah, ich habe noch keine
Trauben. Wie viel hast du da immer reingesetzt? Immer reihenweise?
Wir haben, je nachdem, was wir hatten. Also wir haben teilweise ganze Terrassen, also den Haslevalü, den Lindenblättrigen, also wo auch in Österreich viel ist, haben wir mehr davon gehabt. Dann haben wir von einem Adelfränkisch hatten wir mehr. Dann haben wir aber zum Beispiel vom Gelben Orleo haben wir ein bisschen weniger, Putzscher haben wir ein bisschen weniger. Dann haben wir Geistdutte neulich pflanzt, da haben wir auch bloß ein paar gehabt. Und immer wieder kriegen wir mal wieder woher Holz, beziehungsweise vielleicht auch von alten Hausstöcken zum Beispiel. Das sind ja oft mal uralte Reben. Und dann kann man die bestimmen lassen und dann kann man sowas wieder pflanzen. Und so ist das Ding dann, hat so seinen Lauf genommen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir pflanzen die Rebsorten. 2009 war das dann. Und haben dann auch eine Terrasse, ist mit der Drei-Schenkel-Erziehung gemacht. Also, ihr kennt die Wengert ganz normal, ihr kennt zum Beispiel an der Mosel die Einzelpfahlerziehung, ihr kennt die Drahtrahmen in die anderen Weinbaugebiete. Und die Drei-Schenkel-Erziehung war eigentlich so eine klassische Württemberger Erziehungsart. Du hast einen Stock und du hast dann drei Pfähle, wo du so die Ruten, wo dann die Schenkel sind, rausziehst und dann machst du die Bögen. Und so haben wir eine Terrasse gemacht, wo man nur mit natürlichen Materialien anbindet und die Pfähle drin hat und so. So wie so ein Museum einfach.
Okay, und deshalb war Museum, okay, verstehe. Ja.
Deswegen Museumswengert und dann ist irgendwann mal auch wieder ein Bekannter von uns auf die Idee gekommen. Da war so ein schöner Tag irgendwie, Schnee ist gelegen, Sonne hat geschienen und dann hat er gesagt, hey, geh mal hoch und mach mal ein paar Fotos. Und dann haben wir über das Projekt noch ein Buch gemacht.
Ach, nein.
Und da gibt es ein, das hätte ich mitbringen können. Vergessen.
Kannst nachschicken.
Okay.
Also 21 Rebsorten sind jetzt drin, wenn ich mich nicht erzählt habe.
Ja, das ist das. Also es wächst, kommt immer wieder was dazu. Dann kommt, ruft dann wieder einer an, sagt, hey Jochen, ich habe da auch noch so einen alten Stock, willst du ein bisschen Holz davor? Dann sage ich, ja klar, bring her. Und dann pflanzen wir wieder so Einzelstücke aus und so. Das ist eigentlich schon auch cool. Dann, ja.
Voll. Super, schmeckt jetzt so generell so ein bisschen, wie soll ich sagen, ausladender als die anderen oder hat so ein bisschen einen Anschein. Aber im Gaumen dann wieder super Säure, zickt lang
durch. BSA.
Wie ist der? Ja.
Und der hat ja auch jetzt so gut wie keinen Zucker, oder?
Nee, das ist ganz trocken.
Und schmeckt mir trotzdem, das muss man erstmal schaffen.
Ja, schaust, gell?
Das ist aber das ist
schlecht. Tut der trockene Weine plötzlich schmecken.
Das ist aber das ist halt einfach wieder, wo wir sind, die Zeit. Du brauchst Zeit für die Weine, Zeit. Und das ist enorm. Das ist, deswegen habe ich ja vorher gesagt, 19 Kieselsandstein, das ist jetzt 18, was wir jetzt haben. Die brauchen.
Merkst du irgendwas bei den alten Rebsorten an so Zuckerproduktion oder irgendwas? Ist das mehr, ist das weniger oder ist das komplett verschieden?
Du hast total unterschiedliche.
Okay.
Du hast ja, ich meine, der Gelbe Orleo und der Heunisch, die sind ja mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden, weil sie einfach nicht mehr trinkbar waren. Weil sie so sauer waren und so wenig Zucker hatten. Und von daher, das ist schon eine Geschichte, wo jetzt vielleicht auch wieder hochkommen kann, weil wir jetzt einfach wieder wärmere Jahre haben. Und so glaube ich auch, dass das halt einfach auch durch die ganzen Warmzeiten und Kaltzeiten, was wir die letzten, sage jetzt mal, Jahrzehnte oder Jahrhunderte fast hatten, Sorten aufkommen sind und Sorten wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Und deswegen hast du total unterschiedliche Sachen. Du hast wirklich also strutsaure Sachen dabei. Aber du hast auch sehr, sehr hocharomatische Trauben dabei, wo sehr süß sind auch und so. Manch großbeerige, manch kleinbeerige, also total unterschiedlich. Also wirklich so ein richtiger gemischter Satz eigentlich, wo du dann natürlich wieder hier eine Vielfalt reinbringen kannst.
Ist das also... Das klingt alles sehr traditionell und so ein bisschen Erhaltung der Tradition oder des Alten. Du machst ja erst jetzt selbstständig Wein seit 1997. Mhm. Ist das teilweise ein bisschen ein Vorteil, wenn man nicht vier Generationen im Vorhinein hat, die irgendwie einen Betrieb aufgebaut haben und man muss jetzt da in die Fußstapfen treten, das genauso weitermachen oder ein bisschen was anderes, wenn man einfach so selber agieren kann und der ersten Generation das irgendwie selber aufzieht, oder denkt man da gar nicht dran?
Also mit Sicherheit ist ein Vorteil, ganz klar. Also ich schaue vielleicht von der Etiketten her oder von allem, wir machen von Anfang an immer das Etikett, haben jetzt nicht irgendwo so ein altes Wappen oder sonst was, das haben wir nicht. Können wir natürlich auch heutzutage neu gut einbauen, aber ich denke mal, es ist, das eine spielt eine Rolle, dass man jung angefangen hat, aber was auch ein wichtiger Punkt ist, dass du halt auch die Freiheiten hast, das zu machen. Also es ist ja oftmals so, die Generationskonflikte oder so gibt es ja oftmals in Betrieben, dass auch wirklich so sich Familien verstreiten oder so irgendwie. Und das gab es halt bei uns nie. Und das, das ist das Coole. Und dadurch habe ich schon immer eigentlich, vielleicht manchmal auch zum Nachteil, dass ich immer machen dürfe, was ich wollen habe.
Ja, was ja dann auch oft ganz gut ist, nicht? Wenn man so seinen eigenen Kopf dann
ja, auf jeden Fall. Und das ist wirklich, da bin ich auch sehr dankbar über die ganze Geschichte. So wollen wir eigentlich auch mit unseren Kindern umgehen, dass wir die einfach das machen dürfen. Und das ist so ein schönes Beispiel, gerade unser Adrian, der hat lange Zeit Handball gespielt, hat A-Jugend-Bundesliga 2 Jahre gespielt. Und deswegen habe ich gesagt, du spiel dein Handball, mach dein Ding. Wir fahren dich dahin, der fährt selber dahin, irgendwas, mach das Ding. Und auf einen Schlag kam er in die Jungwinzer-Szene rein. Und dann hat er gemeint, du, ich gehe vielleicht doch was studieren in Sachen Wein. Und dann habe ich gesagt, ja, super. Irgendwann kam er, oh, du, ich mach vielleicht doch noch eine Lehre. und so ist das halt, das Ganze. Oder unser anderer Sohn, der hat das Abitur gemacht, dann war Corona-Zeit, dann hat er so ein freiwilliges, sag mal, Jahr gemacht, wo er aber viel bei uns geschafft hat, auch so ein bisschen in die Weinszene rein. Hat sich dann auch überlegt, lerne ich jetzt oder nicht? Jetzt studiert er Maschinenbau. Hey, wir lassen die einfach laufen, das ist wichtig.
Ein bisschen wie die Weine, nicht?
Ja, vielleicht. Weißt du, ich habe mich da immer schon durchsetzen müssen. Mit meiner BMX-Zeit war das immer so. Ich war schon immer der Außenseiter. Bist ja immer mit dem Kinderfahrrad rumgefahren.
Stimmt, ja, das Kleine, gell?
Ja, das sind 20-Zoll-Räder gewesen. Ja. Oder heute noch, ja.
Ich wollte schon fragen, Speed, oder? Wann entdeckt ihr eure Gemeinsamkeit zu zwei Rädern?
Na, ich finde das super spannend. Also ich war nicht BMX, ich war eher halt so früher so ein bisschen Mountainbike, aber ja. Das wollte ich dich vorher noch fragen. Fährst du eigentlich, also Downhill, bist du so ein Lift-Hochfahrer oder bist du hochgetreten auch?
Ich bin Lift-Hochfahrer, definitiv. Sure. Ja.
Wäre ich auch. Definitiv.
Wir sind früher.
Unmenschlich, das ist schrecklich. Noch schlimmer sind die, mit Lift gehen, wenn du irgendwo hinfährst und mit Lift hochfährst. Am schlimmsten sind die, die sich so ein E-Fully kaufen, also das Rad allein schon. Ja, das ist so ein Fully, also so voll, also alles voll gefedert, vorne und hinten. Und dann hast du noch einen E-Motor drin, damit du überhaupt den Berg hochkommst. Ja, voll geil. Und das Ding hat allein schon, glaube ich, 25 Kilo. Und dann presst du im Wald runter und haust da Furchen rein in den Wald. Ohne, da kann kein normaler
Motocross halt, ja. Ah, also, ja, es ist also... Ist schon eine, wir haben das aber sogar damals gemacht ohne Lift, okay? Also ich hatte ganz früh so ein Pickup und dann ist halt einer hat immer fahren müssen. Dann sind wir bei uns den Wald runtergestempelt und dann sind wir wieder halt hochgeschattelt und dann sind wir wieder runtergestempelt. Also von daher, ein Freund, langjähriger Freund, mit dem, wo ich früher, wir sind schon Shows immer auch gefahren, über Autos springen und so.
Echt?
Ja, wir sind wieder Zirkus durch die Lande tingelt. Wir haben auf der Eurobike haben wir Shows gefahren und wie gesagt, wir sind wieder Zirkus gewesen. Haben so Rampen gehabt, wir haben ein ganzes Team. Einer ist Trial gefahren mit dem Fahrrad, also von Palette zu Palette hüpfen. Einer hat Freestyle gemacht mit dem BMX auf dem Boden und ich bin gesprungen. Ich habe so eine Absprungrampe gehabt und eine Landerampe.
Ja? Ach, krass.
Und wenn du dann springst du, dann fährst du los und springst ab, dann hast du die Rampe 2-3 Meter auseinander. Und dann machst du halt so dein 360 und dein No Food und was weiß ich was. Und dann, ja, dann machst du die Rampe immer weiter auseinander und das Publikum tobt. Und
hast geil. Du schon einen Flaschen drin gehabt manchmal, oder?
Nein, hab ich nicht. Aber auf jeden Fall hast du dann die Rampe immer weiter auseinandergestellt und dann hast du so die Autos dazwischen reingestellt. Und dann bist du über die Autos gesprungen, das Volk tobt. Nee, aber auf jeden Fall bist du dann gesprungen und dann bist du 15, 18 Meter weit gesprungen Die Rampe habe ich mir selber gebaut. Ich bin immer so ein Bastler und habe mir die Rampe gebaut. Und dann bist du 15, 18 Meter gesprungen und hast so eine 2 auf 2 Meter Landerampe getroffen.
Aha, krass.
Und dann kam irgendwann der Punkt, wo du dir überlegt hast, wie treffe ich nach 18 Meter 2 auf 2 Meter Landerampe? Und genau dann musst du aufhören.
Ja, halt echt.
Und das war dann der Punkt. Und das war halt so meine Fahrradfahrzeit. Ja. Und jetzt sind die Knie kaputt. Und da mein Didi, mit dem, wo ich die Shows gefahren hat, der hat einen Bischofsmais im Bayerischen Wald, hat er so einen Bikepark mit Lift. Und da gehen wir einmal im Jahr hin. Und dann danach kann ich wieder 2 Wochen nicht laufen, aber es ist richtig geil.
Geil. Musst dann immer sehr gut gewählt sein mit der Weingartenarbeit, gell?
Ja, genau.
Aber gut, jetzt hast du ja Adrian, dann kannst du reinschicken.
Ja, das ist so. Das ist ja manches schade, dass man halt doch ein bisschen, ja, oftmals nicht zu viel zu Fuß draußen ist. Also ich jetzt. Ja. Außer die gerade Museumswängert ist auch, den spritzt man mit dem Schlauch, den mehr man mit der Motorsense, ist alles nur reine Handarbeit und das mache ich super gern. Und das ist so, du gehst in den Wengert rein, stehst rein und du weißt, das ist Maloche jetzt, aber es tut gut und du stehst rein und sagst erstmal, geile Aussicht, geile Stimmung hier drin in dem Wengert. Und das ist das, was man eigentlich...
Wie bist du schwefeltechnisch unterwegs? Bist du da Dogmatiker oder?
Bin nieder, würde ich mal behaupten.
Aber du bist jetzt kein fundamentalistischer Nicht-Schwefler. Okay.
Also ich find's spannend. Habe ich nachher noch. Müssen wir einen noch probieren. Mhm. Schwefelfreien habe ich dabei. Bin aber wie gesagt, kein Schwefelgegner. Und ich sage, hey, Weine, so ein minimaler Punkt an Schwefel tut eine Weine auch gut zum Teil. Bei der Spontangärung wird selber auch Schwefel produziert. Muss man immer sehen. Also man kann schon eine Eigenstabilität kriegen ohne Schwefel. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir bei den Schwefelwerten wirklich ganz, ganz weit unten sind. Also wir füllen nicht zu hoch mit dem freien SO2. Wir füllen maximal mit 30 freie SO2. Haben vielleicht nachher in den gesamten 50, 60, maximal 70 freie SO2. Gesamte SO2. Mhm. Das sind jetzt Zahlen. Aber auf jeden Fall sind sie bekömmlich. Da hast du, wenn du ein Dörrobst isst, viel, vielfache an Schwefel zu dir genommen, wie wenn du einen Schluck Wein trinkst. Ja, nee, man darf das, es gibt Leute, die verteufeln Schwefel, manche befürworten, manche machen aber auch einen Wein kaputt mit Schwefel, muss man ganz klar immer sagen, gell?
Dann probieren wir das gleich.
Was ist das jetzt?
Nothing. Steht drauf, ist nix.
Aber
Nothing 2016.
Ja, aber es muss das Etikett sehen.
Ja, das ist Etikett sehen. BMXer drauf. Mit einem, genau, Sprung.
Ach geil. Und der Sprung heißt Nothing.
Ach geil. Weil du nichts berührst.
Ah, genau. Der
heißt Nothing. Und deswegen, das ist so ein bisschen so mit dem weinenden Auge, dass das nicht mehr geht. Haben wir halt als Etikett draus gemacht.
Als Hommage an die alten Zeiten.
Genau.
Riesling ohne alles.
Geil, das passt ja ganz gut drauf. Passt ja mit Nothing. Mal gucken, ob ich danach auch BMX fahren kann.
Funktioniert sicher in jeder Verkehrskontrolle. Und was haben Sie drum? Nothing.
Perfekt.
Hervorragend.
Hey, das stimmt ja gar nicht. Ja, doch, guck.
Also war so ein Versuch. Wann ist das auf den Markt gekommen? War 2016 oder?
Gut, in der Versuch.
War nicht auf dem Markt, oder?
Das ist auf dem Markt, doch. Okay. Das ist den ersten Versuch in der Art haben wir 2003 gemacht.
Okay.
Und zwar.
Hervorragendes Jahr zum Starten.
Haben das war, ja, geil. Auch 2003 habe ich spät geändert. Aber 2003 haben wir angefangen, einfach mit langem Bärenkontakt. Länger auf der Maische lassen und mehr Bären mitgären halt auch. Und Das ist so eine Idee bei dem Wein, das ist ein 2016er. Der war 2,5 Jahre auf den Bären. Also ich sage auch immer so Rumtopf dazu. Also sprich, wir füllen das Holzfass halb voll mit Bären. Ich meine, das ist ja mittlerweile so gang und gäbe, dass man so mit ganze Bären mit vergärt und ja, so. Ja. Das macht auch Spaß und das hat auch Sinn. Und bei dem Wein ist es so, wenn du jetzt die Farbe anguckst, das ist schwefelfrei, 2,5 Jahre auf den Bären. Sieht aber von der Farbe nicht wirklich viel anders aus, wie meine anderen Weine.
Mhm. Spur dunkler vielleicht.
Aber minimal.
Minimal.
Ja. Und es ist so,
Und der ist im Duft da expressiv.
Das ist so der Gedanke. Der Gedanke bei dem Wein und dem Bärenkontakt ist ja auch einfach auch so einer. Du hast ja eine Stabilisierung über die Beeren, über die Kerne. So ein Kern von einer Traube hat ja wirklich, wirklich was total Faszinierendes eigentlich. Da ist das die Erbgutinformation drin. Und im Grunde genommen schüttet der Kern einfach auch Hormone aus. Und du kannst dadurch einfach auch einen Wein stabilisieren über Gerbstoffe, über den Kernkontakt auch. Das ist wie wenn du eine Guacamole machst und die auf den Avocado-Kern noch drin lässt. Oxidiert die auch nicht so schnell, wie wenn der Kern weg wäre. Und das ist so der Punkt, wo ich halt dann sagen muss, okay, wir probieren das aus, lassen den 2,5 Jahre auf die Beeren und dadurch kriegen wir halt die Stabilisierung in dem Wein, brauchen keinen Schwefel, aber die Zeit brauchen wir. Also ich meine, du kannst keinen schwefelfreien Wein füllen, der ein halbes Jahr im Fass lag. Geht nicht. Und deswegen, das ist ein Wein 2016, den kannst du jetzt 4 Wochen offen lassen, probierst ihn in 4 Wochen wieder und es macht dir immer noch Spaß da drin.
4 Wochen?
Steht immer noch da, ja.
Und wir haben eine Variante haben wir gemacht, wir haben wieder ganze Beeren reingemacht in die Flasche und haben dann abgefüllt.
Mit einer Beere verschlossen.
Nee, die schwimmen da. Nee, die liegen unten. Aber sagen wir so 3-4 Beeren drin, damit du noch länger den Kontakt mit den Kernen, mit den Beeren hast. Mit dem Nabel sozusagen. Ja. Und das ist so der Gedanke halt einfach Wein in sich selber stabil zu machen.
Also ich kann die Flasche aufmachen und 4 Wochen...
Machst du Korke jetzt wieder drauf Korken und wieder nimmst du nachher mal mit und sagst mir dann, was in 4 Wochen rauskommt. Okay,
das muss halt in deinem Fall dann eine 18-Liter-Flasche sein.
Oh, da kennt mich aber jemand schon gut.
Ja.
Ich mache mir ein Fass auf und dann...
Ja.
Da kommt auch der Spruch her, ein Fass aufmachen. Ne?
Wahrscheinlich, ja. Naja, wir haben jetzt... ich habe jetzt 2018er liegt noch. Den holen wir jetzt demnächst mal raus. Und das sind halt einfach immer so ein bisschen die Spielereien und die Spezereien halt einfach, wo man richtig, richtig schöne Sachen hat. Ja.
Richtig cool. Krass, ey.
Wir könnten jetzt auch noch ewig reden, aber allein wenn wir das Demeter-Thema jetzt noch anschneiden.
Ich muss sagen, die trockenen Weine heute in der Folge, die laufen bei mir gut runter. Ja. Besser wie sonst, wenn sie trocken sind.
Ja, vor allem, weil man keinen Süßen haben, nicht?
Ich passe mit den Gegebenheiten an.
Ja,
oder mein Gaumen hat sich schon leicht angepasst. Vielleicht
darfst du nicht immer nur so saure Dinger trinken, weißt
du? Ja, das liegt an den Gästen, Leute. Hier nicht.
Sehr happy mit der Qualität und auch mit der Quantität. Wir haben nämlich noch was zum Probieren.
Den muss schon, der Korken hast du rausgemacht, den müssen wir auf jeden Fall noch. Oder?
Was?
Den probieren wir schon, oder?
Ja, sicher. Wenn das probieren, dann trinken wir.
Die Quantität heute, die ist tatsächlich...
Das ist nämlich der Wein, den es auch in der Freundschaft gibt.
Wow. Das ist geil.
Nämlich den Stettiner Pulvermecher. In dem Fall 2019. Großes Gewächs. Muss man natürlich sagen, echt, weil der VDP sponsert ja. Vielleicht.
Ja, das ist eine gute Sache.
GG!
Yeah. Das ist sehr, sehr wichtig.
GG-Unit, sage ich dann mal.
War das bei dir super, dass du beim VDP warst? Wann bist du beim VDP?
Das ist schon wieder ein schwieriges Thema.
Nein, ist ein super Thema. Okay. Muss mal gucken, wo ich anfange. Nee, ist ein tolles Thema, auf jeden Fall. Also ich fühle mich sehr wohl beim VDP, bin vielleicht nicht mit allen Sachen konform, muss man ganz ehrlich sagen. Also es tut sich was, es gibt viele, es gibt Neuigkeiten im VDP, es tut sich was. Mein Andreas ist im Moment aufgenommen, oder Schumann von Odinstal, das tut mit Sicherheit auch gut. Und das sind einfach so Dinge, wo dann sagen muss, es muss auch ein bisschen ein Ruck durchgehen. Manchmal bin ich vielleicht das schwarze Schaf teilweise, auch mit meiner Stilistik und die ganze Sache, da muss man ganz ehrlich sagen, hey Leute, lasst die Weine wirklich die eigene Stilistik leben. Gebt nicht irgendwo was vor, sagen, hey, wir müssen hier eine einheitliche Stilistik bilden oder sowas.
Das hatten wir ja lange Jahre, nicht, dass das alles gleich geschmeckt hat. Ich finde das auch gut, dass das eine gewisse Vielschichtigkeit hat.
Ja, das ist ganz arg wichtig und man eckt da natürlich manchmal mit solchen Weinen vielleicht schon ein bisschen an.
Ja, aber andere bewegt es dann vielleicht auch zum Nachdenken. Warum schmeckt das anders? Ist das besser? Ist das schlechter?
Das merkt man ja.
Ja.
Das ist ja auch so ein Punkt, weißt du. Also ohne mir da jetzt zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, aber wir ziehen die Stilistik, was wir machen, seit 97 eigentlich durch. Wir gären schon immer lang. Das ist schon immer der Punkt. Wir haben da, ihr habt auch anfangs gesagt, wir haben in der Garage angefangen. Ich habe meinem ersten Jahrgang Reinzuchthäfen vergoren. Und das war 97er Riesling. Die haben gegoren über den Winter. Irgendwann im Dezember ist mal richtig kalt worden. Dann habe ich so einen Heizradiator reingestellt, habe 20 Grad Wohnzimmertemperatur gehabt, weil du hast ja gelernt, Weine brauchen Wärme zum Gären. Habe Säcke an die Türe hingelegt von der Garage. Habe gedacht, okay, wir müssen hier wirklich die Temperatur halten. Und die Weine haben immer noch gegoren und haben immer noch gegoren. Und irgendwann kam das Frühjahr und dann hast du gedacht, okay, jetzt schalte mal die Heizung aus, hat schon genug Geld gekostet. Und jetzt mach ich mal die Türe auf, lass mal hier ein bisschen frische Luft rein. Und du hast die frische Frühlingsluft reingelassen und die Weine haben wieder weitergegoren. Und das ist so für mich so ein Schnackel gewesen, wo ich dann halt gesagt habe, hey, da ist eine Verbindung. Du hast ein Naturprodukt und es ist eine Verbindung mit der Natur auch da. Die Natur fährt runter über den Winter und ab Januar geht es wieder aufwärts.
Und ich würde durchdrehen, wenn das nicht fertig geworden ist.
Ja, das ist so der Punkt. Ja, pass auf. Und dann bin ich mit meinem, dann war so eine Verkostung Anfang Januar mit so klassischen Weingütern. Bin nach Heilbronn gefahren zu einem Bekannten und gesagt, ja, es gibt eine Jungweinprobe. Dann habe ich halt meinen gärigen, recht süßen Riesling da in der Flasche gefüllt. Bin nach Heilbronn gefahren, habe das Ding da runtergeschüttelt. Und dann haben wir die Jungweine probiert. Alle blitzblank fertig filtrierte Weine. Und ich komme mit meinem trüben, gärigen, natürlich durch das Runterschütteln oxidierten Riesling da an. Und die Leute probieren. Und die haben mich alles geheißen. Die haben gesagt, boah, du blickst nicht, du hast alles kaputt gemacht. Der Wein ist kaputt, an deiner Stelle würde ich heimfahren. Den muss sofort filtrieren. Der ist fertig, der Wein, der ist tot. Erster Jahrgang, okay. Und dann fährst du heim, kommst nachts heim, denkst, scheiße. Alles weg. Was mache ich jetzt? Filtriere ich? Was mache ich? Was der gesagt hat? Dann habe ich gesagt, nee, ich lasse weiter gern. Und dann ist der irgendwann mal trocken gewesen. Ende Februar, Anfang März. Mein erster Jahrgang. Reinzuchthefe. Und es war mein Startschuss eigentlich. Stettener Pulvermecher, Riesling, Spätlese trocken. Vorgänger vom Riesling Kieselsandstein. Und das ist praktisch der Punkt, wo man sagen hat müssen, hey, lass den Weine die Zeit. Und das machen wir seither. Wir gären, solange wir gären müssen. Wir machen eine sehr lange Gärung, Langgäraromatik natürlich auch. Und mittlerweile merkt man ja, dass die Leute auf einmal doch auch langsamer werden. Immer mehr Betriebe fangen an, ja, ich gär viel länger, ich habe viel längere Hefekontakt, ich fülle unfiltriert. Und das sind die Sachen. Und deswegen, das gefällt mir halt.
Du kannst den Leuten auch nicht beibringen, dass er physiologisch reif oder so. Also, dass die ganze Zeit im Weingarten länger dauern muss und ein bisschen mehr beobachtet werden kann und dann machst du im Keller das gleiche Tempo. Das passt ja noch zusammen von vorn bis hinten.
Genau.
Deshalb musst du einfach...
Ja, und das ist das ist die schöne Entwicklung gerade auch. Und das ist auch die Entwicklung gerade beim VDP, würde ich behaupten, dass hier wieder schon ein bisschen die Langsamkeit auch mit erkannt wird. Also mir ist zum Beispiel Wiesbaden viel zu früh für die Weine, für die große Gewächsverkostung. Mhm. Und
Rohweine sind immer eine Riesenkatastrophe.
Ja, wir sind jetzt viel, viel später dran. Wir sind immer einen Jahrgang nach hinten versetzt. Würde es sogar fast 2 Jahre gern manchmal zurückgehen. Aber man braucht natürlich die Verkostung, braucht Schmidt, ganz klar. Mhm. Und das sind halt die Punkte, ja, wo man dann schon mitmachen muss.
Ja. Obwohl es bei dir ja ähnlich, Entschuldigung, obwohl es bei dir ja auch ein bisschen ähnlich ist wie beim Andreas Schumann, den wir auch mal da hatten, dass er sagt, er braucht jetzt nicht unbedingt hohe Punkte und unbedingt tolle Verkoster, weil es ja irgendwann reicht, und das ist ja bei dir auch so, dass du deine Szene hast, die deine Fans sind, die dann deine Weine kaufen.
Weil das ist richtig.
Bist du ja auch mehr, finde ich, ein Gastronomiebetrieb, deine Weine sieht man immer in Top-Gastronomie.
Ja.
Und das ist ja ein leiser Vertret, du bist ja kein Marketinger. Du stehst im Wingard und schaust, dass das alles passt, und die Gastronomen oder die Sommeliers machen dann ihre Arbeit, nicht? Und das ist auch super, wenn das so ruhig dahin geht und wenn man merkt, schmecken ja die Weine auch ruhig. Also das ist schon alles sehr...
Ja. Nee, das Wiesbaden sehe ich trotzdem eigentlich als eine interessante, beziehungsweise halt einfach, du hast nach Wiesbaden halt einfach schon nochmal andere große Gewächs mit Verkostungen, wo du halt einfach in kurzer Zeit eine große Anzahl an Multiplikatoren auch triffst. Mhm. Deswegen. Und Da ist es oftmals einfach viel zu schnell und die Weine werden zu jung probiert.
Hast du auch noch was zu tun, Willi? Wenn kein Marketing-Pro am Werk ist, dann kannst du den Wein auch noch gut verkaufen.
Genau.
Nee, ich dachte, ich wollte nur fragen, ob du dann den Leuten aus Heilbronn, die gemeint haben, der Wein ist tot, und die haben bestimmt alle eine Flasche gekriegt im Februar, im März dann, oder?
Nö. Denn ihr könnt jetzt eine bringen und die würden sehen, dass der 97er noch richtig geil ist.
Geil. Ich finde auch, ey, das schmeckt auch echt sehr.
2.1 soll ja auch ganz gut gewesen sein.
2.1 war genial, habe ich keine einzige Flasche mehr.
Krass.
Boah, das ist so ein, doch, ein bisschen was habe ich noch, stimmt, das war, aber das gehört meinem Sohn, der ist 2.1 geboren. Sorry. Und nee, aber also sind schon, man hat eigentlich viel zu spät angefangen, zum mehr Weine wegzulegen. Wir machen das jetzt seither, wir bauen uns gerade ein richtig tolles Riesling-Raritätenlager auf, wo wir dieses Jahr wahrscheinlich auch eine Verkostung machen wollen, wo man einfach mal gereifte Weine von uns trinken kann. Also ist zwar noch nicht so richtig reif, aber wir können richtig tief jetzt mit ab 16, 17, 18 können wir gut arbeiten. Und die Jahrgänge vorher haben wir so ein bisschen für Gastronomie nur so Einzelflaschen, aber mit denen anderen ab 16 und aufwärts können wir so richtig auch wieder liefern. Und das haben wir uns einfach jetzt so langsam aufgebaut. Wir fangen einfach früher an, was wegzulegen, beziehungsweise wir hören früher auf zum Verkaufen, sodass man halt einfach wirklich sagen kann, unsere Weine brauchen Zeit, nicht bloß drüber reden, sondern wir müssen das auch anbieten können. Und das ist eigentlich das, was wir gerade so machen. Ja.
Ja, das schmeckt hervorragend. Also ein bisschen gerade in einer verschlossenen Phase. So, ne?
Ja, gut.
Ja, aber ist klar, 19.
Der kommt jetzt erst in Verkauf, aber auch hier merkst du.
Aber der Druck, die Länge, stark. So stark.
Eher ist 15 Grad richtig geil.
Mega.
Große Gewächse.
Ich finde sogar.
Hast du da immer, ich habe mir das halt angeschaut, ich habe kurz recherchiert halt noch im Internet. Es ist ja Pulvermecher, ist das GG, aber warum steht da noch Berge? Ist das immer Gewann, die Gewann? Das aber Gewann. Ist das, kann man die Gewann jetzt immer, das machst du bei fast allen deinen
Keg, also ja, bei den Roten, das ist bei gesehen. Uns generell in Württemberg, machen wir, ist nicht überall, ich weiß gar nicht.
Nein, ich bin mir nicht sicher. Nee, ich wusste also gar nicht, dass das überhaupt geht, dass die Gewanne noch extra dazu drauf schreibt.
Das ist ja das der Punkt, wenn die Lage sozusagen eigentlich auch in der ersten Lage mit dabei ist. Also die Lage, die Pulvermecherlage ist, also du hast ja die VDP-Aufteilung, du hast die Gutsweine, die hast du Ortsweine, du hast die VDP-erste Lage und die große Lage. Und im Grunde genommen wäre es jetzt auch möglich, dass du hast einen Pulvermecher in der ersten Lage, der heißt dann Pulvermecher-Riesling. Und dann aber das Filetstück in dem Pulvermecher ist das Gewann, also ist geografisch noch enger eingegrenzt. Ja, das ist das Gewann Berge. Oder bei einem supergeiler Name finde ich unserem Spätburgunder Öde Halde.
Öde Halde, so geil. Also das ist in dem
Pulvermecher
nochmal unterteilt in verschiedene kleine Gewanne, Teile.
Aber der genau. Pulvermecher ist nicht so klein, der hat wie viel? Der hat 30 Hektar?
Oder was? Ja, so 35 hätte ich gesagt.
Das ist nicht so klar.
Also. Das ist ja, sagen wir mal so, das ist ja auch ein Kind, ist ja ein Kind der 70er Jahre natürlich, wo halt die Einzellagen auch gewissermaßen aufbläht worden sind. Wo man halt gemerkt hat, okay, Pulvermecher ist ein renommierter Name. Dann hat
Ding
man,
gut.
Ja, ist wirklich so ein Ding, das, ja, den können wir auch noch dazu nehmen, das blähen wir ein bisschen auf. Deswegen ist es halt wirklich so, dass uns die Berge oder die Gewannnamen einfach fast wichtiger sind. Das ist wie praktisch der Wengert-Name. Du hast ja für jeden Wengert hast du ja deinen einzelnen Namen. Und das draufschreiben ist sogar einfach noch klassischer, sag ich mal, oder schöner, weil du weißt genau, das ist der Wengert und fertig aus.
Top.
Ja, das ist das Schöne. Ja, hier sind wir auch ein bisschen jetzt beim 19er, finde ich, offener von der Frucht gegenüber meinen Jahrgängen vorher.
Mhm.
Und wir haben halt hier auch mit der Mazeration, wir ernten große Gewächs immer nach dem Mond. Wenn es vom Wetter her funktioniert, haben wir immer bewusst den einen Erntetag für das große Gewächs. Wir schneiden große Gewächse nur bei absteigenden Mondphasen, Fruchttagen. Und wir ernten bei aufsteigenden Mondphasen um Vollmond auch an Fruchttagen. Also alle Arbeiten in diesem Wengert, in diesen großen Gewächsen, ist speziell terminiert. Und da kriegen wir einfach eine tolle Sache hin.
Nicht so wie Curly, wir nehmen wir zum richtigen Curly bei Vollmond.
Ja, normal.
Das
war gerade erst. Aber pro Fruchttag, ey, ich finde, der ist aber auch tatsächlich irgendwie ein bisschen fruchtig, oder bilde ich mir das irgendwie ein?
Ja, nicht fruchtig süß, aber
er hat schon. Süß, aber hat schon irgendwie so ein Fruchtaroma. Und ich würde auch mal vorschlagen, dass wir den Spieß jetzt mal kurz umdrehen.
Aber wirklich, ja.
Weil ich habe gehört, du hast auch noch ein, zwei Fragen mitgebracht für den Willi.
Ja, du, es sind auf jeden Fall, es kommen immer mehr Fragen natürlich auf, wenn man so ein bisschen zusammensitzt. Also könnten wir ein paar spannende Geschichten machen. Frage ist natürlich gleich mal, wann gibt es bei dir in der Bar den ersten Trollinger eigentlich? Oder hast du Trollinger bei dir?
Ich hatte tatsächlich mal Trollinger, ja.
Okay, cool.
Vom Schneidmann Rainer. Okay. Was. Und, aber sonst nicht. Aber ich glaube, wir sind schon wieder ein bisschen, weil wir, vor allem Johannes, also Shelley, mein Partner, der trinkt sehr gern Rotwein in der Stilistik eigentlich. Und okay. Wir haben ja viel so, also wahnsinnig viel Gamay oder auch leichtere Cabernet Franc, Pinot Donis-Geschichten aus der Loire und so weiter. Und das ist ja alles, irgendwie geht das in eine ähnliche Richtung. Und deshalb ist das sicher wieder ein Thema.
Ja, ich denke.
Zu machen. Einen guten alten Trollinger auf der Karte zu haben, ist ja hervorragend.
Trollinger.
Das ist ganz, Trollinger. ganz wichtig. Ja,
super,
ja, genau.
Wichtig.
Genau. Das ist super wichtig. Coole Sache. Nee, und dann natürlich, wenn er mal, ich habe es neulich gehört, dass er doch wahrscheinlich zum Schneidi geht auch, oder? Zum Ernten habe ich so mal gehört bei euch. Und dann,
das ist angedeutet. Ja, wir
sagen die, immer, aber kann man das nicht vorstellen.
Ja, genau. Die Sache ist natürlich...
Wenn, dann gehe ich, der Willi geht dann eh nicht wahrscheinlich.
Du?
Ja, klar.
Alter Schwede.
Nee, wichtig ist das für mich eigentlich auch, deswegen die Frage, Württemberg hat wirklich, wir kämpfen ja wie Sau. Wir haben ja wirklich hier das...
Beim Austrinken, oder?
Nee, im deutschen Weinbau haben wir ja das Stiefkind, die Stiefkindkarte gezogen sozusagen. Und deswegen würde ich euch einfach echt auch gerne alle mal zu uns hier ins Remstal einladen, weil dann seht ihr einfach mal, dass Remstal nochmal ein bisschen was anderes ist wie das ganze Württemberg. Das kriege ich gleich an den Bagger rein, wenn ich wieder heimkomme. Aber das Remstal hat wirklich einen ganz, ganz eigenen Power, ganz eigene...
Das haben wir schon gehört, du.
Also dann wird es doch immer interessanter, dass er kommen muss.
Ich glaube, 2022 führt da nichts mehr dran vorbei.
Ich glaube auch,
in den Sprinter.
Der Frühling kommt, Corona ist vorbei. Ja.
Also ich steige in den Sprinter und du fährst nebenher mit dem Fahrrad, dann passt.
Weißt du, wir sind da missionarisch unterwegs, weil das Problem ist immer das, wenn du irgendwo unten bist, oder oben in Norddeutschland oder oberhalb von der Heilbronn, so muss ich sagen, also im Ausland, dann bist du irgendwo und sagst, hey, oder du wirst gefragt, was hast denn du für Rebsorten? Dann sagst du, wir haben 65% Riesling. Dann sagen sie, ach, habt ihr jetzt auch Riesling? Ja? Wo kommt ihr her? Aus Württemberg, ah, wo ist Württemberg? Und dann sagst du, ja, Stuttgart in der Nähe, Daimler, ach ja, genau. Ach, ihr habt ja Trollinger und das Henke, das Glas. Ja? Und dann sagst du, ja, wir haben aber Schwerpunkt Riesling. Dann sagst du, ach, habt ihr jetzt auch Riesling? Und dann sagst du, ja, seit 750 Jahren. Und das ist der Punkt. Wir müssen hier dafür kämpfen und wir müssen das zeigen, dass wir einfach richtig geile Lagen haben. Und wir haben jetzt, dadurch, dass es einfach das Klima auch leider ein bisschen wärmer wird, haben wir einfach hier gerade bei uns in Städten durch die hohen Lagen, durch die kühlen Lagen, haben wir da wirklich richtig coole Sachen.
Das merkt man aber auch bei der Verkostung. Und ich glaube, es ist nicht nur, glaube ich, dass die Leute das nicht so wahrnehmen, weil man halt das als Trollinger Land irgendwie abgeschrieben hat, sondern es ganz bestimmt auch aufgrund der wenigen oder relativ wenigen Betriebe, die bis jetzt eine große Rolle gespielt haben, aber das werden ja immer mehr. Und ihr habt ja eine verdammt starke Riege an jungen Leuten, die wir vielleicht auch noch hierher kriegen, oder ein paar haben wir fix noch, die richtig Gas geben. Und das merkt man ja immer, wenn es in einem Gebiet viel tut und wenn viele Betriebe am gleichen Strang ziehen und Gas geben, dann nimmt man das anders wahr, wie wenn du immer so Einzelkämpfer hast. Das ist halt dann was anderes. Und ich glaube, das fällt dem Gebiet im Moment schon sehr, sehr krass zum Positiven. Also das fällt positiv auf, ganz einfach. Ja, Württemberg wird immer ein größeres Thema bei Weißwein. Also bei uns in den diversen Weinbars, wo man hingeht, kriegst du sehr häufig einen Riesling aus Württemberg gerade empfohlen. Und das ist schon, merkt man schon extrem.
Nee, das ist auch schön. Also die Entwicklung ist gut und tut einem natürlich gut, wenn man da so ein bisschen dabei ist und auch schon eine Weile eigentlich so mit rudert und gegen den Strom schwimmt vielleicht teilweise und ein bisschen seinen Dickkopf doch durchzieht. Das ist tut auf jeden Fall gut.
Ja. Wenn du jetzt noch eine Frage an mich hast, beantworte ich die natürlich auch gern. Ansonsten kann ich nur sagen, auf der Karte vom Orania Berlin hier steht, Music is the key to happiness. Und das haben wir uns nicht zweimal sagen lassen und gleich eine Spotify-Playlist für Teruane Adiletten eingerichtet. Und da freuen wir uns natürlich über deinen Beitrag.
Ich bin jetzt nicht so irgendwo der Riesenmusik-Fan oder ich habe nicht die eine Musikrichtung.
Echt? Als B-Mixer? Gibt es da nichts?
Eigentlich nicht. Aber ich habe halt, extra so ein bisschen, in der Familie, wir sind alle so, ich würde mal behaupten, vielleicht so ein bisschen Künstler zum Teil.
Nice.
Meine Schwester zeichnet, macht ganz geile Bilder. Annette Schock, müsst ihr mal gucken, hat richtig coole Bilder. Unser Verkaufsraum ist die Dauerausstellung. Hat richtig coole Sachen und ihr Sohn, der rappt.
Geil.
Und er macht richtig coole Sachen und den würde ich gern Konstantin Schock oder Downer.
Oh, nice.
In Spanien, er lebt in Spanien, in Madrid. Und da muss ich habe mir das extra von ihm zusammengeschrieben und ich muss da wirklich sagen, das ist eine coole Geschichte. Er hat nämlich hier gerade in Verbindung mit meiner Schwester zusammen, haben die eine Sache gemacht und zwar heißt es Lienzos, die Leinwand. Und das geht einfach so ein bisschen um die Sache, dass die Leinwand ist das Leben und er und der Künstler bespielt oder bemalt die Leinwand und bespielt das Leben sozusagen. Das geht um die Geschichte. Er rappt hier und sie haben sogar ein Video noch zusammen gemacht, wo sie praktisch zeigt wird, wie meine Schwester dann ihn praktisch zeichnet.
Voll nice.
Und dann auch auf der Leinwand quasi so einen Mehrfarbendruck macht von ihm, also einfach so das künstlerische Zusammensehen und das ist einfach, das passt auf jeden Fall ganz gut, das ist auf jeden Fall von Downer des Lienzos, das wäre toll, wenn er das auf die Liste nehmen würde.
Gibt es denn auf Spotify? Das ist die springende Frage.
Bestimmt.
Was meinst du?
Gibt es denn auf Spotify?
Ja, habe ich. Okay. Deswegen.
Den fügen wir sehr gern hinzu. Super. Meine Rap-Kollegen supporte ich immer gerne. Künstler sind sowieso immer gern gesehen hier.
Künstler mit SCH.
Künstler, ja klar. Wie sonst.
Künstler. Erst wo gehen wir hin essen jetzt? Hunger, Durst,
ja. Also wir haben uns einiges vorgenommen jetzt für die Tage, wo wir jetzt hier ein bisschen in Berlin sind. Wir wollen heute Abend zum Billy.
Zum Billy, nicht zum Willi.
Nicht zum Billy.
Billy mit B. B und Y, Willi mit W und I.
Genau, da gucken wir bestimmt auch noch vorbei.
Auf ein russisches Ei.
Das habe ich gesehen auf Insta, das ist cool. Und Leberkäse, oder?
Ja, sicher.
Feste.
Da kommen wir die Tage auf jeden Fall noch vorbei und will hier ein paar Freunde noch treffen, ein bisschen Weine mit denen verkosten. Und zum, gucken wir, was wir alles machen.
Also heute Nobelhart und Schmutzig.
Nobelhart und Schmutzig heute Abend.
Tipptopp.
Billy freut sich, glaube ich. Habe ich schon ewig nicht mehr getroffen. Ich war jetzt so ewig nicht mehr hier in der Stadt. Vielleicht auch Corona geschuldet oder keine Ahnung. Auf jeden Fall tut es mal wieder gut, hier zu sein. Und das ist richtig, richtig schön. Es macht echt Spaß.
Ich finde es richtig, richtig schön, dass wir jetzt so hervorragende Weine verkostet haben. Danke fürs Gespräch.
Sehr war gerne. Super. Vielen Dank, dass du da warst.
Schön, dass ich da sein durfte.
Na bitte.
Dann, Cheerio.
Bis gleich.
Cheerio.
Ciao.